Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 371, heute mit Felix.
Hallihallo.
Und mit Markus.
Und ich muss euch sagen, raus vom Walde komme ich her und dort ist es schön warm und es weihnachtet trotzdem sehr.
So halb auf jeden Fall.
Kein Schnee.
zumindest hier, definitiv hier im Rheinland nicht. Ich habe gehört, in anderen Teilen Deutschlands soll es jetzt vielleicht doch in die Richtung gehen, aber...
Was denn, in Alpen oder was?
Also wir hatten schon Schnee.
Verrückt.
Ja. Mhm. Ich sag's ja nur.
Ingo, wir reden nicht von der politischen Kälte.
Na gut, da habe ich immer
davon
Frost.
Davon gibt's viel in Brandenburg, das stimmt wohl.
Ja, ich war heute auch schon wieder politisch aktiv. Ich war heute bei unserem Verkehrsminister, also beim
persönlich.
Land. Ja, persönlich, beim dem des Landes Brandenburgs.
Okay.
Cool.
Und was machst du so? Hat er dich eingeladen oder bist du einfach so vorbeigegangen?
Ja, genau. Klopf, klopf. Sind Sie da?
Entschuldigung, wollen Sie vielleicht über politische Themen reden?
Nee, ich will, wegen Bahnlinien hier vor Ort und so, habe ich mal meinen Vorschlag oder unseren Vorschlag da mal vorgebracht und mal gucken, ob sie sich das...
Du hast also lobbyiert quasi.
Ich mache Lobbyarbeit, dass ich mehr Zug halte hier in meiner Gemeinde kriege. Ja.
Brauchst du nur den einen bei dir, oder? Sitzt noch.
Genau, direkt vor der Haustür. Es reicht ja auf der Ranch schnell nochmal so einen Bahnhalt zu haben. Ja, klar. So in der Art will man das. Mhm. Ja, war ganz lustig. Also ich lerne immer mehr über meine Heimat kennen. Also letztes war ich im Landtag, vor zwei Wochen. Diese Woche war ich im Verkehrsministerium oder im Infrastruktur- und Landesplanungsministerium. MIL heißt es bei uns. Ist ganz interessant. Ja, immer mal wieder was Neues.
Okay. Läuft's auch oder ist es mehr so nicht so fruchtbar?
Ja, ich meine, man muss sich ja ins Gespräch bringen und man muss ja diese Themen irgendwie setzen und ich meine, die sagen zumindest erstmal, ja, vielen Dank für Ihren Vorschlag, wir hören uns das an.
Wir nehmen das mal mit.
Sie werden auch darauf antworten, die Frage ist also, ob einem dann die Antwort so gefällt, aber ich meine, man muss es immerhin probieren, ne? Wenn du
das
nicht probierst, dann hast du schon von vornherein verloren.
Das ist wohl korrekt, Ingo.
Genau, deswegen, ja. Nehmen wir das oder habe ich das wahrgenommen? Habe ich gefragt worden, ob ich da mitgehen will und habe ich gesagt, klar, mache ich und spreche mal meine Themen an. Und von dem her mal gucken. Also, falls wir demnächst hier mehr Bahnhalte haben, dann
war ich. Liegt an Ingo. Ja, danke,
genau.
Ingo.
Genau, bitte, bitte. Ja, und sonst habt ihr euch mit Festplatten eingedeckt und RAM-Bausteinen.
Zu spät, leider.
Zu spät.
Ja, zu spät. Okay.
Und wer ist schuld?
Ihr. Yeah. Nee,
welche
die KI.
Milliardäre, die alle RAM-Kriege gekauft haben für die nächsten 2 Jahre oder was?
Ja, die KI hat alles weggefuttert.
Ja, aber die KI macht ja erstmal nichts, oder? Ja, es gibt immer noch Menschen hinter der KI.
Nee, der Hype, der die Leute dazu bringt, wie nichts Gutes Geld auf ein Thema zu schmeißen und Kraftwerke und Rechenzentren zu bauen. Das Interessante wird dann, glaube ich, wenn es... Ich meine, an einer anderen Stelle wird ja zum Glück auch noch in die Richtung geforscht, wie kriegen wir das Ganze energieeffizienter hin und wie kriegen wir diese Systeme, diesen technologischen Fortschritt, den wir da jetzt sehen können, abgebildet in vernünftiger Energie, mit vernünftigem Energieverbrauch. Wenn es da wirkliche Neuerungen gibt und dann auf einmal diese Riesenrechenzentren wesentlich günstiger betrieben werden können oder eine andere Architektur brauchen, dann wird das schon spannend, was dann aus diesen ganzen Investitionen wird. Hm. Auf der anderen Seite, also ich meine, wir sind definitiv immer noch in diesem Modus, wie als mal jemand behauptet wird, niemand braucht mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und dementsprechend denke ich auch, dass all diese Rechenzentren, die da geplant werden, die werden gebaut und die werden gebraucht werden. Ja. Uns wird was einfallen, was wir damit tun.
Hm. Hier um die Ecke wird ja auch ein großes gebaut.
Gute Heizung sind, das habe ich gehört.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja, das ja, bei euch um die Ecke ist das ja wirklich ein bisschen dramatisch, weil der Ministerpräsident da dann ja voll Amazon zugetan ist und dann irgendwas davon brabbelt, dass es nützlich wäre für die europäische digitale Souveränität. Was halt kompletter Nonsens ist.
Ich meine das von der Schwarzgruppe. Also so. Das Lidl, Dings und Co.
Ja.
Das steht ja bei, oder das soll, ist zwar der Nachbarlandkreis, aber ist nicht so weit weg. Und die bauen das ja an eine Stelle, wo sozusagen nicht technisch, also stromtechnisch, alles schon mal vorhanden ist. Und
ach, die bauen das dann, dieses alte Kraftwerk, ne?
Genau. Genau. Ja. Und da wäre ja tatsächlich, also Brandenburg produziert ja mehr Strom, als es braucht.
Nicht überraschend.
Aus Erneuerbaren?
Ja.
Aus Erneuerbaren. Oder allgemein auch. Beides, oder?
Ja, naja, gut, wir haben immer noch Kohlekraftwerke.
Ja, wollte schon sagen. Ja.
Die werden auch noch bis, also mindestens 35, eher vielleicht auch 38 laufen. Also von dem her, ja. Genau. Aber da ja Berlin nicht genügend Wind und Solar produziert, werden die uns wahrscheinlich noch eine Weile brauchen. Ja, trotzdem ist interessant, an welche Stelle sie das da bauen wollen. Und genau, die Abwärme, das betrifft ja, das wird ja immer mehr auch ältere Rechenzentren betreffen, müssen sich überlegen, wie sie da effizienter werden. Das ist ganz spannend.
Können sie nicht gleichzeitig ein Wärmekraftwerk sein? Brauchst du noch Fernwärme anschließen, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, das abzunehmen.
Je nachdem, wo du bist und wenn du keine, unsere Fernwärmeleitung zu bauen, ist gar nicht,
ja,
gar nicht, ja, ohne. Das ist ja das, was die meisten Projekte eher scheitern lässt. Mhm. Also ich war letztens auch unterwegs und habe mir Tiefengeothermie-Sachen angeguckt, wo die eher so, oh, so 1 bis 4 Kilometer tief in die Erde bohren. Schon krass, was die, ich wusste gar nicht, dass man so tief bohren kann und dass man tatsächlich um die Ecke bohrt. Ich habe gedacht, du bohrst einfach runter. Nee, die können tatsächlich da so richtige Kurven machen. Das ist schon ein bisschen krass und scary.
Ja. Ja, hier in Stuttgart haben sie auch Fernwärme verlegt und das war auch nicht weit, aber die haben dafür ewig gebraucht. Keine Ahnung, es waren vielleicht 5 Kilometer oder so. Aber nicht in die Tiefe, sondern einfach nur so am Neckar entlang. Das ist schon weit einfach. Für diese Art von Rohre, weil da halt voll ist, ja, nicht so einfach mit diesem Warmen.
Nee. In Potsdam haben wir uns eine Stelle angeguckt, wo sie eben auch Tiefengeothermie einsetzen und wäre auch fast knapp gescheitert, weil sie die Schicht, die sie da treffen wollten, nicht gefunden haben oder nicht da gefunden haben, wo sie vermutet hätten. Brauchst ja dann, je nachdem, ja, damit das diese Tiefengeothermie sozusagen funktioniert, damit sie da ihre Sachen speichern können und wieder rausholen können und wie auch immer. Damit das eben entsprechend funktioniert, müssen sie halt bestimmte Steinsschichten treffen und die hatten sie erst nicht gefunden bei der ersten Bohrung und dann sind sie noch tiefer und irgendwo, wie gesagt, um die Kurve und dann hat das irgendwie doch geklappt. Und da haben sie das aber gleich geplant für das neue Quartier, was da aufgebaut wird, also für die neuen Wohnungen, die da hochgezogen werden, gleich diese riesen Anlagen mit Wärmepumpen und so, das war schon sehr beeindruckend. Läuft auch noch nicht auf volle Kapazität, weil da werden noch weitere Wohnungen gebaut. Aber wenn du gleich so ein neues Quartier planst und das dann sozusagen mitdenkst und den Anschluss dann gleich mitverlegst, weil es in der Nähe ist und du nicht erst noch über Kilometer Rohre diese Fernwärme hertransportieren musst, dann ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte.
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Aber ansonsten, wenn du ja so tiefen Geothermiebohrungen mitten im Nichts machst und dann natürlich ein großes Wärmenetz erst machen musst, dann ist das schwierig mit wirtschaftlicher Darstellbarkeit. Ja. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Wir waren bei Festplatten.
Weiß nicht genau, irgendwo abgebogen.
Genau, wir kamen von den Rechenzentren.
Ja. Genau. Habt ihr euch also noch nicht eingedeckt. Zu spät eingedeckt.
Ist leider zu spät, jetzt ist alles viel zu teuer. Ja. Und der ganze Rahmen ist jetzt an Sam Altman verkauft worden für die nächsten 2 Jahre. Das heißt, wir kriegen keinen Rahmen mehr. Das war's.
Nee, ich glaube auch, kann man sich eigentlich nicht mehr leisten, ne?
Nee, das war's jetzt. Du hast einfach den Rahmen, den du jetzt an deinem Laptop hast, das ist es.
Na, vielleicht sollte ich eher meinen Laptop, der hat hier 32 Gig immerhin noch.
Ja, da kannst du
den als Server benutzen und irgendwas anderes als.
Da kannst du quasi, auch wenn es eng wird, kannst du nochmal 16 GB verkaufen, dann schön auf dem Schwarzmarkt oder so.
Weiß gar nicht, ob das. Ich habe den noch nicht aufgeschraubt. Weiß gar nicht, ob das noch einer zum Stecken war oder die, mittlerweile sind die ja auch ganz oft fest verlötet, dass du da gar nichts mehr machen kannst.
Ich finde es auf jeden Fall doof. Was soll ich sagen?
Ja, ich finde es auch doof. Vor allem. Ich finde auch doof, mir ist eine Festplatte in meinem NAS kaputt gegangen.
Die ist auch zwar, teuer jetzt.
Ja, und zwar auch so irgendwie, ne, 1 Jahr, 3 Tage. War bei Mindfactory, glaube ich. Habe ich das gekauft? Habe ich hingeschrieben. Die sind ja pleite, wurden ja von Heise übernommen.
Mhm.
Und dann schreiben sie erst so, ja, wir können hier, Heise versucht es irgendwie. Da kommt aber so eine total blöde Mail zurück. Ja, sorry, ist über ein Jahr drüber, können wir nichts mehr machen. Und wir sind auch nicht verpflichtet, dies und jenes zu tun. Ich denke mir, Arschlecken, auf die Mail hätte ich auch gleich verzichten können. Also ich hatte ja schon meine Mail so formuliert, dass ich wusste, dass es über ein Jahr drüber ist. Was man dann tun könnte, hätte wenigstens erwartet, ja, weiß ich nicht, ist ein typischer Fehler und hier der Hersteller ist unter der Nummer erreichbar und fragen Sie da mal nach oder so, nix. Sondern nur, machen wir nix, leck mich,
gehen
Kunde.
Sie bitte weg. Genau. Gehen Sie bitte gedacht, aus unserem Mailbox weg.
Bei dir kaufe ich jetzt nicht mehr. So, ich weiß zwar nicht, ob das bei anderen besser ist, aber ich hatte tatsächlich also so einen Festplattendefekt, also gerade von so einer NAS, ich glaube, das war eine WD-RED oder so,
ja.
Hatte ich lange nicht. Also, dass die normalerweise halten die bis
für
sie,
immer.
Ja, also, ne, klar, wenn sie 6 Jahre durchgelaufen sind, dann erwartet man sowas dann eher schon mal, aber die lief nicht mal ein Jahr. Und das ist halt so ärgerlich. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt aber noch nicht intensiver damit beschäftigt, ob man einfach bei Western Digital da irgendwie mal nachfragt. Weil eigentlich kommen die doch irgendwie mit. Kommen die nicht auch noch mit irgendeiner Hersteller?
Die sagen wahrscheinlich dann auch, jo, sorry, Sam Altman hat leider alle Festplatten gekauft, da können wir nichts mehr machen.
Genau. Ist zwar NAS und sollte 24 Stunden pro Tag laufen können, aber sie haben sie ja leider 24 Stunden am Tag laufen lassen, das unterstützen wir ja leider nicht. Und dann,
wenn die 24 Stunden was tun soll, die kann 24 Stunden Strom haben, aber die muss doch nicht 24 Stunden was tun. Oder die sagen, ist nicht 24 Stunden am Tag gelaufen, genau. Sondern nur 23 Stunden und 30 Minuten.
Genau.
Das reicht nicht. Exakt, 24 Stunden muss die laufen. Die darf niemals ausgehen.
Ja.
Das ist wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Atomkraftwerk. Das kannst du dann einfach nicht mehr ausmachen. Dann geht es sofort kaputt.
Jedenfalls ist das bescheuert, in so einem NAS jetzt eine rote Festplatte, also nicht nur WD Red Road, sondern
auch eine kaputte rote.
Rote kaputte zu haben, dass es da rot rumleuchtet. Das ist nicht schön. Jetzt, und eine neue zu kaufen, ist gerade nicht im Budget. Die sind einfach, das ist echt einfach zu teuer alles. Meh. Ja.
Ja gut, dann musst nicht du cool. weinen.
Ja, deswegen weine ich ja jetzt bei euch. Ich muss
okay, danke. Dann tust in Mimimi. Es kommt eigentlich erst später, aber naja, so hast du es halt schon vorgezogen.
Trauer-Podcast, ja. Haben wir eigentlich, Blast from the Past haben wir nicht. Toten der
wir
Woche.
Haben viel geredet über noch, bevor die Sendung angefangen hat. Ich glaube es, okay.
Kommen wir zur ersten Kategorie. Toter der Woche. Mhm. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz schön viel. Und
das,
der Mac-Junge
fängt an. Quarantine, das hatten wir doch, oder?
No Quarantine? Ich kenne mich, keine Ahnung.
Oh, dieses Brew, No Quarantäne. Ich habe gedacht, wir haben darüber geredet.
Ich erinnere mich nicht.
Bin mir so sicher. Vielleicht haben wir es auch rumgeschoben. Das ist nämlich vom 23. September.
Das kann sehr gut sein, dass es das ist, was geschoben wurde, weil es lässt sich auch in den Shownotes nicht finden.
Ja, okay.
Dann haben wir es geschoben.
Genau, also es gibt dieses Homebrew für macOS und da gibt es ein Feature, mit dem man Sachen installieren konnte, die nicht von Apple signiert wurden. Und dieses Feature ist jetzt deprecated worden seit September, beziehungsweise da schon gemerged worden. Das heißt, du kannst quasi solche APKs, wie heißen die unter Mac?
DMGs
kannst du, wenn die nicht mehr signiert sind, nicht mehr über Homebrew so installieren. Da haben sich Leute darüber aufgeregt, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. So meine Einschätzung. Nachdem es jetzt schon September war. Ich weiß nicht genau. Hat da jemand was sonst mehr Insight? Sonst müssen wir darüber. Nee. Okay. Na gut.
Ich kenne zwar viele Leute, die das einsetzen, aber die habe ich jetzt nicht dazu befragt, deswegen kann ich dazu nichts groß sagen.
Ist auch okay. Vielleicht ist das alles überhaupt gar kein Problem und es läuft einfach.
Das ist dieser Gatekeeper, ja.
Ja, genau, dieses Gatekeeper-Ding.
Und das kann man nicht ausschalten? Da kann man
jetzt mit Homebrew gibt es dieses Feature nicht mehr, dass du quasi an diesem Gatekeeper dran vorbei installierst.
Okay.
Aber das gilt halt wohl auch nur für DMGs, nicht für Zeug, was du irgendwie selber baust oder so. Das ist dann alles halb so wild, glaube ich. Vielleicht. Okay, machen wir weiter hier. Was haben wir noch?
Das nächste war ich, glaube ich, ne? Das ist Minaro, ja. Wir hatten MinIO schon vor ein paar Sendungen mal, da die ja, ich glaube, angefangen haben, ihre Lizenzen zu ändern und schon so einen auf, naja, eben nicht mehr Richtung Open Source, sondern hier nur noch gerade so und du darfst die Web-UI nicht mehr finden und dies und jenes nicht. Und jetzt ist das quasi der Todesstoß geworden, nämlich sie haben ihr GitHub-Repo und als Maintenance in Maintenance-Mode gepackt und sagen, this project is currently under maintenance and is not accepting any new changes. Ja, es bleibt wie es ist, wird sich nichts mehr tun, wird sich nicht mehr updaten, ist sozusagen Feierabend, also MinIO, was ja so ein S3-kompatibler Storage-Open-Source-Basis war, oder, ja, nee, war, ist jetzt tot, könnt ihr nicht mehr brauchen. Also klar, ihr könnt die aktuelle Version da noch einsetzen, aber wenn das nicht einer forkt und irgendwelche Sicherheitssachen da bereitstellt, kann man das nicht mehr für gut einsetzen. Vor allem nicht im Internet. Ja, ich meine, es sieht vielleicht noch eine andere Risikoeinschätzung, sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wenn ich das nur bei mir privat zu Hause betreibe und da irgendwie nur meine Frau und meine Kinder drankommen. Aber für alles andere, insbesondere wenn es ins Internet zeigt, don't do this, sucht euch was anderes. Ja, genau. Das schon mal an der Stelle ist echt schade. Weil
und wenn man was Neues anfängt jetzt, dann, also es lohnt sich halt auch gar nicht mehr, das irgendwie, selbst wenn man es lokal einsetzt, was Neues darauf aufzubauen, ist halt auch eine Sackgasse, weil das Know-how, was man aufbaut, kann man nur sehr begrenzt einsetzen und ja, es ist halt schade drum, aber ich denke, am besten sucht man sich direkt eine gute Alternative.
Genau. Genau. Was bei Alternativen immer wieder rauskommt, ist dieses CVDFS. Und dann gab es, glaube ich, nicht auf Rust-Basis jetzt noch einen neuen. Da fällt mir aber gerade der Name nicht ein. Ja, könnt ihr sicher nochmal recherchieren. Finde ich jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Irgendjemand hat gesagt, gibt auch nochmal was, ich glaube, was Rust-Basis-mäßiges ist.
Ingo, schreibst dazu.
Kann ich gerne dann nochmal dazu schreiben, genau. Was ich halt tatsächlich immer benutze, aber was nicht für jeden Anwendungsfall so einfach ist, ist Ceph zu nehmen und dann Rados Gateway aufzusetzen, dann hat man auch einen S3-Speicher. Da musst du aber natürlich für den Ceph-Cluster erstmal aufbauen. Während MinIO funktioniert, auch wenn ich nur irgendwie einen Server und eine Festplatte habe. Ja, für den Fall habe ich jetzt nichts, aber brauche ich auch nicht. Aber wir haben das auf Arbeit auch, nehmen das als Backup oder haben das als Backup-Target sozusagen genutzt. MinIO drauf, hat S3, alles spricht auf der Welt heutzutage S3. Dagegen gehen gut ist mit Rustic und da müssen wir uns dann mittelfristig auch was anderes überlegen. Ja, genau.
Dann melde dich, bitte melde dich, wenn du was gefunden hast. Und was funktioniert, das wäre noch nice.
Ja, genau, also falls ihr irgendwelche Erfahrungen habt mit MinIO-Nachfolgern oder schon auf irgendwas gestoßen seid, was gut funktioniert, könnt ihr ja natürlich gerne mal Bescheid sagen, in die Kommentare posten. Wie gesagt, meine Hauptlösung wird Ceph sein, aber damit holt man sich natürlich auch ein paar andere Sachen raus. Jo. Was haben wir noch?
Was haben wir noch? iRobot. Kennt ihr diese Roboter noch? Diese Staubsaugerroboter?
Na klar, ist der iRobot ist Roomba, ne?
Yep, genau. iRobot
Roomba. Davon fährt hier auch einer rum.
Nicht der Film.
Ja, genau. So. Wollte gerade sagen. Nicht der Film. Okay, ja. Das ist das, an was ich zuerst gedacht habe.
Ja, genau. Das ist quasi die Firma hinter diesen Roombas, die 2002 irgendwie das erste Mal hergestellt worden oder so. Schon ein bisschen länger her.
Schon länger her. Krass.
Diese genau, Kleide. Diese Firma ist jetzt leider bankrott gegangen und wurde von irgendeinem chinesischen Investor komplett aufgekauft. Und das heißt, alles Cloud-Geschissel musst du jetzt einfach Angst haben. Entweder, dass du gehackt wirst oder dass du das nicht mehr funktioniert und dass du dein iRobot-Roomba wegwerfen musst. Und das ist natürlich immer ein bisschen Shit.
Ja, mein Modell ist so alt, es braucht keine Cloud, es hat auch gar keine Cloud, es ist, also es
das,
hat auch
das
gar
heißt,
keinen
es ist auch
Netzwerkempfänger.
Sehr dumm.
Ja, der fährt so dumm, wie man sich das vorstellt, durch ja, die Gegend, aber der Akku reicht, dass er die Räume schafft, von daher ist das dann okay.
Aber schafft er die sinnvoll oder schafft er die irgendwie einfach und das ist dann gut
Er schafft genug? Die irgendwie einfach, also ja, okay, ja. Der fährt halt chaotisch rum. Ja. Man kann ihn, wenn man spontan irgendwo einen Spot hat, dann gibt es diesen Spot-Mode, dann fährt er da schön im Kreis und der Kreis ist dann sauber und drumherum ist dreckig, dann lässt man ihn besser noch weiterfahren. Das ja. Aber das ist schon gut, also das ist gut genug für ja, Staubsaugen.
Es ist halt wie so ein, ja, also dieser iRobot Roomba war schon so das erste elektronische Haustier, wo er gesagt hat, oh, der ist aber niedlich, oh, guck mal, jetzt ist er dagegen gefahren, naja.
Ja, und es ist nach wie vor doch irgendwie entspannt, dem Ding einfach
ja,
zu
ja, genau,
sehen.
Weil er halt auch einfach so fährt, so, oh, da geht's ja nicht weiter. Na gut, dann drehe ich mir mal um 90 Grad in die Richtung. Das ist ein bisschen auch so wie dieses DVD-Logo, was dann, wo dann alle nur hoffen, dass es dann oben in die rechte Ecke geht. Oder
bang, 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 ja. Bang.
Und wenn es das macht, dann ist man sehr glücklich. Und das ist genauso
warum?
mit diesem Roomba.
Warum ist man dann sehr glücklich?
Hä? Warst du dann nicht glücklich, wenn dieses DVD-Logo perfekt oben oder unten die Ecke trifft? Ich bin sehr glücklich darüber.
Okay. Nee, diesen Weird Flex hatte ich
DVD-Logo
nicht.
In the border.
Okay.
Aber jetzt, warum gehen sie bankrott? Also nee, warum gehen sie out of business? Oder was ist passiert? Also es war doch eigentlich 35 Jahre, solides Business. Jeder braucht einen Roboter, jeder will das zu Hause haben.
Keine Ahnung.
Was passiert?
Misswirtschaft oder so? Keine Ahnung. Ich hab nicht mehr als die Überschrift gelesen. Was soll ich sagen? Aber ich durfte auch nicht, weil das ist ein gefährlicher Bloomberg-Law-Artikel. Und da muss man irgendwie über archive.org gehen. Ich kann das mal verlinken.
Okay.
Ich glaube, sie haben nicht mehr genug neue Roboter verkauft.
Hm.
Sondern es gibt zu viele billige Roboter. Und diese Roombas, die waren am Anfang zwar relativ günstig, aber halt auch dumm. Und jetzt, wo die so smart waren, dann waren die zu teuer und die Leute haben lieber irgendwelchen anderen Krams gekauft. Das wäre so meine Theorie jetzt.
Ja.
Weil von, weiß nicht genau, wann. So, das ganze Zeug aus China ist halt einfach schon richtig gut gewesen, was dort als Roboter rumfährt. Und wenn man das zusammen mit Valetudo verwendet, also mit diesem quasi, wenn du deinen Staubsaugerroboter reflashst mit einem lokalen Firmware, dann ist es natürlich noch viel, viel geiler. Ich habe das hier mal unten verlinkt. Das kann man auch nochmal aus dem Chat. Und ja, Valetudo ist quasi so eine freie Firmware für deinen Staubsaugerroboter. Und dann befreist du ihn von den Ketten der Cloud und kannst ihn komplett lokal laufen lassen. Ja, das ist quasi das. Genau, und ja, weiß nicht genau, was jetzt noch mit denen ist. Ja, also wie gesagt, man muss halt jetzt Angst haben, wenn man so einen Roomba hat, der irgendwie halbwegs der neuer ist, dass der dann auf einmal nicht mehr funktioniert.
Ja, also sie wollen ja versuchen, also sie nehmen die Shares vom Markt und sie wollen dann im Private Mode, also nicht mehr public listed. The company will go private and be taken off the US stock exchanges. Und in dem Modus wollen sie sich sanieren und weitermachen. Und insofern gibt es vielleicht auch noch Hoffnung für dieses Cloud Services, dass sie die schon noch weiterlaufen lassen, weil ich denke, ein Anliegen von denen ist auf jeden Fall, die Marke nicht völlig zu zerstören.
Hm.
Und ja, wenn Roombas, du die Services jetzt abschaltest, dann verkaufst du unter dieser Marke nie wieder ein Gerät.
Also. Ja, das ist schon echt so. Also Roomba war schon immer die Marke, wenn du quasi so einen Staubsaugerroboter hattest oder hast. Und du sagst, ich habe einen Roomba, ich habe so einen Föhn. Ja, die Firmenlände gibt es auch nicht mehr, aber.
Nee, stimmt.
Ja. Und
du sagst ja auch nicht, du hast einen Haartrockner, ne?
Auf Tom's Hardware Guide, Tom's Guide, da sagen sie, die Operations laufen weiter, solange in diesem ganzen Prozess. Es bleibt also spannend, also es ist noch nicht ganz abzuschreiben.
Aber erstmal sind sie jetzt
bankrott.
Das ist schon so.
Und wenn man da Shares hat, dann sind die wertlos. Das ist dann durch das Thema.
Das ist blöd, oder? Geht das einfach so?
Was ich auch gar nicht mitbekommen hatte, dass Amazon wohl versucht hatte, sie zu übernehmen. Und Anfang 2024 ist das gescheitert, weil sowohl die EU als auch die US-Behörden gesagt haben, na, das ist regulatorisch schwierig.
Ja. Jetzt kaufen sie lieber irgendwelche Chinesen und haben da ihr Marktmonopol. Ja, okay. Hm.
Aber wäre es dann auch so, kann man das jetzt schon? Kann man seinen Roboter rufen, den Staubsaugerroboter, und sagen, ey, ist schmutzig geworden und kommt daher? Ich fände das ja nice. Ich habe hier nie darüber nachgedacht, aber geht bestimmt, oder?
Also das mit dieser Firmware, die du da gepostet hast.
Da kann man das dann machen.
Das ist dann naheliegend, auf jeden Fall, ja.
Das wäre so cool. gibt so zwei Sachen, die ich gerne machen würde mit meinem Assistenten. Einmal Timer setzen und zweitens mal ihn rufen, wenn was runtergefallen ist. Ja, Timer setzen ist schon sehr wichtig über Sprache. Das ist einfach super fancy. Aber da hört es dann eigentlich auch schon wieder auf. Es gibt nicht so viele Use Cases für so einen Sprachassistenten, finde ich.
Ja.
Oder was macht ihr mit, oder habt ihr Sprachassistenten?
Ja.
Was macht ihr mit denen?
Timer setzen.
Du meinst jetzt hier zu Hause?
Ja, zu Hause.
Nein.
Warum nicht? Du kannst es ja lokal einhaben.
Ja, das stimmt. Keine Zeit, mir das aufzusetzen. Also die, als Home Assistant das, oder als das so ein bisschen viral gegangen ist, dass es mit Home Assistants jetzt geht und so, bin ich dem sehr interessiert gefolgt, habe aber keine Zeit gehabt, das bisher aufzusetzen. Die To-Do-Liste, was ich noch vorher gerne hier realisieren würde, die ist einfach noch zu lang.
Das Problem. Die wird auch immer länger statt kürzer irgendwie.
Und dann ist der Mehrwert, also gerade um auf dieser Liste weiter nach oben zu rutschen, ist der Mehrwert mir einfach nicht präsent genug. Das ist, ich weiß nicht.
Ja, Timer setzen ist schon cool. Aber das ist, wie gesagt, da hört es dann auch schon wieder auf, ja.
Ja.
Irgendwie schon. Auch schon. Das ist halt schon echt so, ja.
Gut, was haben wir denn noch, was tot ist?
Du bist heute aber ganz schön morbide unterwegs.
Ja, keine Ahnung.
Wir müssen hier weiterkommen.
Irgendwann müssen wir ja mal durch, ja, genau.
Und zwar
soll ja nur eine kleine kurze Sendung werden.
Alle NIST-Zeitserver.
NIST-Zeitserver.
Ja, also time-ab, NIST.gov. Ja, haben ganz viele.
Eigene, okay.
Und die sind jetzt alle leider, ich weiß nicht genau, ob es wirklich passiert ist oder nicht, sind auf jeden Fall alle von einem Stromausfall betroffen worden und es war zu lange Stromausfall dort.
Hä? Also können sie nicht mehr einschalten oder was?
Nee, das Ding ist ja, die haben irgendwie so einen Atomquatsch und so. Ist, glaube ich, alles nicht so einfach dann.
Sie haben Atomquatsch und dieser Atomquatsch ist, weil die Strom ausgefallen ist, sind die Atome nicht mehr zerfallen oder?
Nee, dann weiß ich ja nicht mehr, wie weit die zerfallen sind oder so. Du musst dann nachgucken, aber du weißt ja, wie das ist. Also er hat jetzt gesagt,
ist wie Schrödingers Katze, ja. Du weißt nicht, ob sie tot oder lebendig ist. Ich weiß nicht mehr, wie viele Atome da zerfallen sind. Ich kann das nicht mehr ausrechnen.
Okay, also hier, da steht, at initial power loss, there was no immediate impact on the NIST atomic timescale or distribution services because blah, 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 blah. However, we now have strong evidence that one of the crucial generators has failed in the downstream path. Das ist Primary Signal, Distribution Chain, bla 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 bla. Okay, das ist nicht gut, das ist kaputt dann. Und dann geht hast keine richtige Zeit mehr.
Kaputt. Ja.
Und okay. Da muss man die erstmal wieder realignen und so. Das ist alles ganz, ganz kompliziert, sagt dieser eine Typ. Oder die eine Frau.
Die sich
Jeff Sherman. Oder ich weiß nicht genau, wie es geschrieben hat. Annie Johnson hat geschrieben, dass das passiert. Sehr unglücklich. Und deswegen werden die alle abgeschaltet, damit nicht die Zeitserver eine falsche Uhrzeit verschicken, weil das wäre ja wohl super schlimm.
Das wäre praktische Super-GAU. Das denke ich aber auch.
Ja, wenn der Zeitserver die falsche Uhrzeit schickt, das wäre doof, ja. Und
dann kann man's auch,
das ist auch ein bisschen blöd, dass die ganzen Zeitserver in der gleichen Uni stehen. Ich weiß nicht genau.
Ja, das ist irgendwie nicht sinnvoll.
Aber ich weiß nicht genau, so ein Atomuhr ist bestimmt auch voll kompliziert. Du kannst dich an zwei Stellen haben. Dann hast du einfach nur diese eine, aber fünf Server, die das machen. Ja, genau, Zeitserver von einem NIST. Aber es gibt ja noch andere Zeitserver. Ich weiß nicht genau, wie viele Primary-Super-Zeitserver die anderen Zeitserver benutzen. Ich weiß nicht, wie viel gibt es denn überhaupt gerade? NTP, Atom, Clock, Time, Servers, World.
Ich weiß nicht, zur Not holst du dir die von der physikalisch-technischen. Ja, Anstalt, da, die machen doch, die betreiben doch unsere Zeit.
Ja. Haben die auch so einen Timeserver?
Ja, ich glaube schon.
Okay, Google Public NTP Servers gibt es, Amazon Sync Servers, Cloudflare, Facebook, Apple, Microsoft, NIST gibt es welche. Da gibt es ganz viele, aber die sind, ich weiß nicht, ob die alle zusammengehören. Und dann Stratum 1. Blablabla. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Zeitserver. Es scheint so, als wäre das nicht so schlimm, wenn dieses eine Ding von NIST dann nicht ausfällt. Aber wenn du es benutzt, bist glaube ich, gearscht. Ne? Für die Zeit. Okay, machen wir weiter. Was haben wir noch?
Du wolltest.
MTV hat keine Musikvideos mehr.
Ja, du wolltest
ab Januar.
Ja, ich sag MTV.
Irgendwann hat gedacht,
ist schon
MTV
tot.
Ist schon gestorben, aber es gibt es anscheinend noch.
Nee, MTV ist tot.
Nee. MTV Germany
gibt es. Sagen wir so, unsere Interpretation, liebe Hörer, ist zurzeit, es gibt die Marke MTV in Europa noch, in Amerika ist sie aber schon abgeschaltet.
Ja.
Um das Rätsel des Hin und Hiers hier kurz abzukürzen, wir haben das in der Pre-Show kurz genommen gehabt.
Genau, warte mal, Geschichte. Der Mutterkonzern Paramount gab am 10. Oktober 2025 bekannt, dass die britischen und irischen Sender, was?
Ja, merkst du was, Ingo? Merkst du was?
Zum 1. Januar 2026 ihren Sendebetrieb einstellen würden.
Das ist aber nicht das, was wir hier als Problem haben. Wir haben MTV Germany, die keine Musikvideos mehr schicken.
Ja, aber...
Ein größeres Problem, was interessiert mich denn? Irland.
MTV Music,
MTV 80s. Naja, aber das 80s. Klassische, frei empfangbare MTV im Fernsehen gibt es so nicht mehr.
Ja, sag ich doch. Das ist tot. Das ist wirklich alles tot. Das MTV, so wie wir es aus unserer Jugend kennen, gibt es nicht mehr. Und dass Deutschland jetzt auch keine Musikvideos, also MTV Germany auch keine Musikvideos mehr schickt, ist dann irgendwie nur noch so eine Randnotiz mit, aha, ja, wusste ich gar nicht, dass es die noch gibt, aber danke für die Info. MTV ist das einfach kommt. Weg.
Hä, es kommt über Kabel, Satellit, IPTV und digital. MTV Germany.
Ja, Ingo. Mag sein. Mag sein. Das will niemand, ja.
Für Ingo ist es schon lange gestorben. Ist quasi mit seiner Kindheit und seiner Jugend gestorben. Wo Ingo alt geworden ist, ist auch MTV gestorben.
Nein, die Wikipedia sagt, nach dem Ende des Sendebetriebs in Großbritannien sollen auch die Sender in Frankreich, Deutschland, Österreich, ja, Polen, Ungarn,
sollen.
Australien,
ja,
und Brasilien
das
abgeschaltet
bitte schön?
Ist egal, ist tot. Es gibt nur noch irgendwie MTV YouTube und alles andere ist tot.
Es gibt MTV YouTube?
Was weiß ich denn?
Das war eine Aufzählung. MTV, YouTube.
Nee. Das macht halt keiner mehr.
Okay, also
alle
den gibt's
alle
schon,
gucken YouTube.
Das ist korrekt. Aber ja, du könntest auch MTV Germany gucken, aber leider ohne Musikvideos jetzt. Da musst du YouTube gucken, wenn du es haben willst.
Ja, okay.
Ist jetzt jedenfalls
ist die Frage,
tot.
Wo, ist
wo
ganz
kriegst
tot.
Du mehr Werbung? Auf MTV YouTube oder auf MTV?
Oh, willst du jetzt gleich auf die nächste Sache leiten?
Nee, weiß ich nicht. Was ist denn die nächste Sache?
Da weiß ich nicht. Die nächste Sache ist irgendwas
das?
Mit Mozilla. Und,
ja, das ist dann die Werbung.
Ja.
Das ist vollkommen richtig.
Genau.
Ja, okay, das war genau mein Plan. Das habe ich genau
aber
so
bevor wir den Sprung machen, muss der Ingo was sagen.
Ich muss noch Untote der Woche sagen, genau.
Danke, Ingo.
Bitte.
Genau, weil wenn wir zu den, wenn wir über Werbung sprechen, müssen wir über die Äußerungen vom Mozilla-CEO sprechen. Der hat fallen lassen in einem Interview mit The Verge, also der,
Primär.
Dass er der Meinung ist, dass wenn er beginnen würde, Adblockers in Firefox zu blockieren, schätzungsweise 150 Millionen mehr Einnahmen generieren könnte.
Auf seinem Konto, privat oder wie ist
er
es?
Woher, ja, genau.
Er möchte das gerade nicht machen, es fühlt sich gerade nicht richtig an.
Gerade.
Und ja, das hat doch für Irritationen gesorgt. Dass man nicht so, dass er das nicht kategorisch ausschließt oder sagt, das werden wir nicht tun, weil das ist vielen unseren Nutzern wichtig oder sowas. Nö, so, sondern so ein, er fühlt sich gerade nicht danach.
Ja gut, aber die Sache ist quasi, wenn du keine Nutzer mehr hast, dann kriegst du vielleicht auch kein Geld mehr. Aber vielleicht im ersten Jahr kriegt dieser eine Typ bestimmt.
Ja, ja. Wobei, ich meine, ich bin ja auch immer wieder faszinierend. Also ich würde dann tatsächlich ja auch sagen, okay, Firefox, dann war's das. Weil ich meine, das Internet kann man ja nicht ohne oder mit Werbung angucken. Aber wir hatten tatsächlich letztens auch so eine Diskussionsrunde und hast du die Werbung gesehen und die Werbung oder das, was da in meinem Browser eigentlich ist? Und wir gucken uns,
nein,
oder 3, 5 Leute gucken sich an und Werbung im Browser? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, aber
das
es
ist
tatsächlich
lange
Leute,
her.
Die surfen dieses
lange
Web mit Werbung durch. Und
jetzt auch nicht.
An denen kann man bestimmt Geld verdienen. Irgendwo.
Stimmt. Ja, die würden dann wahrscheinlich auch was aus dieser Werbung kaufen.
Ja.
Ja. Und das ist der Trick. Du willst ja gar nicht von mir, dass ich die Werbung gucke, weil ich würde ja nichts kaufen mehr von diesem Shit, den du mir andrehen willst. Aber andere Leute, die eh schon Werbung
das,
gucken,
ja,
die sind vielleicht auch quasi mehr dazu gestimmt, diese Werbung zu aktivieren in ihrem Gehirn oder so.
Damit zu machen. Zurück zum Browser-Thema. Wenn denn Firefox wirklich komische Dinge machen würde, da gibt es einen LibreWolf, wollte ich mal erwähnen. Also, weil der LibreWolf ist ein Fork von Firefox, der Privacy und Data Protection optimiert ist. Und was ich sonst in letzter Zeit öfter gehört habe, dass Vivaldi der Browser to go ist.
Okay, was ist Vivaldi? Ist das auch ein Fork oder was ist das?
Vivaldi ist auch ein Browser. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, worauf er basiert. Ich glaube, er ist Chrome-basiert.
Okay. Und der kann der noch Manifest V2? Oder?
Und der CEO, der gibt sich halt auch deutlich kämpferischer. Der sagt, wir arbeiten nicht bei Vivaldi, wir kämpfen. Kämpfen für ein besseres Netz als das jetzige.
Kämpft für Adblocker. Kämpft der für Adblocker?
Ja, die schreiben sich das auf jeden Fall auch groß auf die Dings, auf die Fahne. Datenschutz und Privacy.
Okay. Na gut. Ja, das Ding ist halt quasi, alle Forks von Firefox haben ein Problem, wenn es kein Firefox mehr gibt. Weil die Weiterentwicklung, das kriegen sie auf jeden Fall nicht hin.
Ja, die Community müsste stark genug sein, das stimmt. Ja, aber das ist eben fragwürdig, weil die Hauptentwicklung wirklich bei Firefox liegt.
Und es ist jetzt auch nicht so lustige Spaßsachen, die jetzt bei Firefox entwickeln, ja, sondern mehr so, oh fuck, schon wieder dieses neue Internet-Geschisse ist, nächste Generation oder so. Oder irgendwas, Render, bla bla bla, Quatsch. Das kannst du ja nicht in der Community kurz mal abgeben. Das ist ja genau das Problem. Und ja, Firefox hat quasi Geld, um diese Firefox-Entwicklung zu machen und ich finde, die sollten das auch dafür weiter benutzen. Schon gut.
Das wäre auf jeden Fall gut, das stimmt. Ich will gerade noch herausfinden, worauf Vivaldi basiert. Auf Chromium, ist ein Chromium-Browser. Also.
Ja, da ist dann auch nicht so schlimm, da kannst du forken und wenn die quasi diesen Fork immer hinbekommen, Manifest V2 da rein zu patchen, dann ist ja okay, aber ich weiß nicht, wie ohne die lang das funktioniert, oder?
Genau, und solange Google nicht irgendwie von gezwungen wird, sich aufzuspalten und dann müssen sie dann ihren Browser an OpenAI verkaufen. So lange wird das gehen.
Mhm. Okay, also.
Der Ingo ist jetzt weg.
Ja, das war's. Wir hatten eine schöne Zeit mit dem Ingo.
Er kommt bestimmt gleich wieder.
Okay, also es gibt quasi für Manifest V2 immer noch irgendwelche Workarounds mit Chromium und so, aber es auch bei Vivaldi. We'll keep Manifest V2, bla bla bla. With its built-in functionality. Nee, irgendwas haben die darüber geschrieben. Manifest V3 Update, future approved with its built-in functionality. Bla bla bla, bla 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 bla. Go to make bad, bla bla bla. Ich weiß nicht genau. We will keep Manifest V2 as long as it's still available in Chromium. We expect to drop support in June 25. But may maintain it longer or be forced to drop support sooner, depending on the precise nature of the changes in the code. Ja, das habe ich mir nicht auf was gedacht. Keine Ahnung, müssen wir jetzt gucken, ob die das noch haben.
Ja.
Auf jeden Fall, dieses ganze Krams, was Google da macht, das ist super unpraktisch. Und alle, die da Forks von dem Chrome-Browser sind, beziehungsweise von Chromium, haben genau dieses Problem. Genauso wie alle, die einen Forks von Firefox haben. Fork von Firefox sind von Firefox abhängig. Sind und da auch nicht unendlich viel retten können.
Ja. Was ich vom Liebewolf auch gehört hatte, ist, dass sie eben die AI-Features nicht mitpflegen, die Firefox so einbaut. Und das ist bei einigen Leuten doch auch sehr willkommen.
Mhm.
Aber ja, gut, von aber AI hast du auch noch
News. Also für diese Sachen deaktivieren, ich glaube, das kriegst du alles nachträglich wieder hin. Das meiste sind einfach Konfigurationsoptionen. Und für dieses AI-Krams, genau, da habe ich noch was. Und zwar von dem Firefox for Web Developers Mastodon-Account wurde geschrieben, dass Firefox eine Option haben wird, die alle AI-Features deaktivieren kann. Also quasi ein AI-Kill-Switch. Und, warte, ich muss mal hier auf OK drücken. So, Ingo?
Ja.
Ha, da bist du. Wobei ich, genau, es wird diesen AI-Kill-Switch geben, auch wenn er nicht so genannt wird. Und wäre gut, glaube ich, für die ganzen Leute, die sagen, dass sie kein AI haben wollen. Die Frage ist halt auch, was genau quasi der Firefox dann mit diesen Features machen will oder was überhaupt die Idee war. Also was quasi, wie die Integration aussieht von irgendwelchen Sprachmodell-Sachen. Und das ist, glaube ich, allen noch nicht so richtig klar. Aber es ist klar, dass man es deaktivieren kann. Das ist so das, was ich da jetzt mit rausnehme. Ja, das heißt,
bleibt spannend.
Es bleibt spannend, genau.
Ja, also
ob die Entwickler oder der CEO sich durchsetzt da an der Stelle.
Genau. Also lieber das als Feature nehmen, als blöde Kommentare vom CEO, die Userbase vergraulen können.
Mhm.
wo wir gerade bei AI waren, bleiben wir doch bei AI, nämlich bei AI der Woche, beim AI der Woche. Was habt ihr dann da so Nettes mitgebracht? Was müssen wir uns dann angucken?
Ich habe was von der Universität Zürich und zwar nennt sich das History LLMs und das sind Sprachmodelle, die ausschließlich auf Informationen und Texten vor 1913 trainiert ist. Das heißt quasi, es wurde gefüttert mit ganz, ganz viel Text von 1913 und früher und kann entsprechend quasi aus diesen Informationen antworten und halt auch in der Art antworten, wie dort gesprochen wurde. Ich glaube, es ist cool. Ich habe es noch nicht ausprobiert oder so, aber ich fand einfach die Idee sehr cool.
Okay, und jetzt schreibt es einfach nur noch Jane Austen Novels oder sowas.
Ja, pretty much, ja, das war's. Es gibt quasi nichts anderes, was da vor 1913 passiert ist.
Nee, also irgendwie.
Ja. Okay. Sie haben auch ein paar Beispiel-Responses.
Mir ist nicht ganz klar, wofür ich das brauche.
Ich weiß es auch nicht, aber das heißt ja erstmal nicht, dass das nicht niemand braucht.
Ich glaube, das ist so in einem historischen Kontext. Also wenn du dich mit Geschichte beschäftigst, extrem spannend. Wie hätte jemand geantwortet, der zu der Zeit, der nur den Wissensstand hat? Und das kann man auch sehr cool im Unterricht einsetzen, weil dann einfach, um die Perspektive einzunehmen, die jemand mit dem Wissensstand hatte.
Ja, ich glaube auch, es ist cool. Ich sehe auch noch nicht genau, wofür es perfekt ist, aber wir hatten ja auch zum Beispiel solche Sachen wie Holocaust-Überlebende, die dann quasi als Sprachmodell antworten und sowas. Beziehungsweise über eine Heuristik, die er dann erkannt hat, worauf, was er erzählen soll. Aber trotzdem so von der Art her quasi einen Stand von der Person zu verstehen, indem du ihm nativ Fragen stellen kannst, halte ich schon für super spannend auch. Ja. Und gegebenenfalls merkt oder findet man dort halt dann auch Pattern, die man jetzt so ohne weiteres nicht sehen würde, ja. Und ja, ich find's cool. Ich fand's eine coole Sache.
Ja, cool schon. Wie gesagt, ich sehe noch nicht den, wofür man es braucht, aber ja, warum nicht? Ne? Aber ja, so könnte man dann eben jeden Stand machen. Ne? Dann kannst du dich mal, was weiß ich, nur mit Texten aus dem Jahr, weiß ich nicht, bis 1860 oder so. Sicher akademisch interessant.
Ja, gesagt, aber das ist noch ein bisschen anders. Also es geht nicht nur darum, quasi was aus 1860 zu lernen, sondern eine Antwort zu bekommen von der Person, die zu diesem Zeitpunkt gelebt hat und keine anderen Informationen kennt. Zum Beispiel zu 1913 gab es noch keinen Ersten und Zweiten Weltkrieg, das war noch davor, ja. Und dann ist halt, beziehungsweise, nee, 1913 war das schon, Erster Weltkrieg, war das da drin, irgendwie sowas in der Richtung. Zweiten Weltkrieg gab es auf jeden Fall noch nicht. Entsprechend ist es dann halt auch interessant, quasi dort mit dem Wissensstand dann auch zu arbeiten. Und vielleicht bietet sich auch so eine Art von Vorgehen dann für andere Sachen an, die du jetzt quasi, also wenn du die, weißt du, gab's bestimmt, hat irgendjemand was ganz Tolles drüber gesagt, über die Vergangenheit kennen und die Zukunft dann bilden oder so. Ja, aber wie gesagt, ich find's cool.
Ich dachte, Geschichte wiederholt sich.
Ja, das wäre auch gut. Und jetzt kannst du quasi versuchen, diesen Zyklus zu erkennen. Ab wann?
Okay, wie viele
Misconception. So viele Jahre. Also ist vor allem eine gefährliche Misconception.
Oh. Schade. Das heißt, es stimmt nicht, oder was?
Ja, also allein die Aussage ist halt, die lässt Menschen so machtlos erscheinen und negiert den Einfluss, den man selbst auf Geschichte hat. Man ist Teil der Geschichte, die passiert. Das muss man sehr, sehr stark hochhalten.
Ja.
Gerade wenn so oft dann so Narrative hochkommen, wie ach, Geschichte wiederholt sich ja eh und es dreht sich alles immer im selben Kreis. Und in der passenden Abstraktion zu dieser Aussage mag das stimmen. Aber wenn man es genau betrachtet, stimmt es eben gerade nicht.
Ja, das ist sehr ähnlich wie mit Leuten, die sagen, dass sie im Stau standen. Nein, sie waren der Stau. Okay, dann machen wir weiter. Was haben wir noch? IDE-Saster.
Was ist das? IDE-Saster, genau. Das ist ein Artikel darüber, welche Vulnerabilitätsklassen oder Arten in AI-IDEs uns jetzt begegnen. Und es ist eine gut lesbare Geschichte dazu. Und unbedingt jedem zu empfehlen, der mit AI-Assistenten coden möchte. Und ich glaube, mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
Okay.
Packt das Ding in Sandboxes, wenn ihr es benutzen wollt.
Deine eigene IDE musst du in der Sandbox laufen lassen. Das ist der Plan, oder was?
Das ist die Notwendigkeit, wenn du diese Coding Assistance benutzt. Ach, und wenn du, gerade wenn du mit Agentic Coding arbeiten möchtest, wo du dem Ding ja auch Freiheiten gewährst, wo das nicht mehr nur, oder wo das eine IDE mit ganz neuen Features ist, wo die IDE nämlich dann auf einmal auch sehr aktiv Tools steuert.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe das Gefühl, jeder, der das ein bisschen intensiver ausprobiert hat, hat schon gesehen, dass diese Agents anfangen, Dateien zu löschen und vielleicht auch einen -rf-Stern machen. Solange sie das im Projektunterverzeichnis tun, ist ja gut, aber es kann ja durchaus auch mal passieren, und dazu gibt es auch Berichte im Internet, die behaupten, dass es bei ihnen der Fall war, dass das Ding das im Root-Verzeichnis macht. Und das ist eigentlich noch der harmlosere Fall, weil dann sind deine Sachen gelöscht, du bist auf dein Backup angewiesen und okay. Aber was man noch so alles auf so einem System treiben kann und was so ein Agent dann sehr, sehr schnell tun kann, das dürfte eigentlich jedem klar sein, der die Kommandozeile kennt. Und deswegen muss man das Ding einsperren.
Mhm. Okay.
Definitiv. Ab in Container damit.
Okay. Und okay, das heißt, was nimmt man dann da? Wie würde das aussehen bei euch, also wenn ihr das quasi so vorhabt?
Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, den ich ausprobiert hatte oder in der Praxis gesehen habe, war eben mit einer Visual Studio Code Server Variante, die remote auf einem Server in einem Docker-Container laufen zu lassen.
Okay.
Und dann wird diese Umgebung auch projektspezifisch parametrisiert, ausgestattet mit dem, was gebraucht wird, und gestartet.
Okay. Mhm.
Das ist eine Variante. Dann gibt es Projekte dazu, die diese containerisierten Umgebungen einbinden können, auch in JetBrains. Ach, Namen sind immer so Schall und Rauch. Es gibt auf dem JetBrains-Account in GitHub gibt es ein Dev-Containers-Examples-Repository.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich ein Blick wert dann. Und es gibt auch ein GitHub, sagt man Company, eine GitHub-Gruppe Agent Infra. Die haben auch ein Sandbox-Repository, wo es dann um wesentlich allgemeiner, zwar auch unter Einsatz von Visual Studio Code, aber eben nicht im Kontext von IntelliJ, dann um das Thema geht. Also, und so, das sind jetzt nur zwei Beispiel-Links, das ist nicht gesagt, das ist sicherlich nicht State of the Art und der letzte Schrei, aber es gibt eine Menge Info dazu.
Okay, also Agent Infra sehe ich jetzt auch, diesen Docker-Container Remote Server Krams, oder?
Mhm.
Funktioniert das da? Ja, also ich weiß, nee, ich verstehe es nicht genau, ich sage. Nee, startet einen Container und da dann...
Da drin läuft ein Visual Studio Code Server, das heißt, du benutzt den Visual Studio Code dann im Browser.
Ja, ich kann jetzt nicht so schnell gucken, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber auf jeden Fall gibt es da von Agent Infra auch irgendwie irgendwas. Ja, also wäre cool, wenn man da quasi so ein Pattern hätte, was man dann einfach bei sich doppelklicken kann, und dann hätte man genau das, was man sich wünscht. Oder dass dieser Agent selber, ich weiß gar nicht, warum das nicht die Funktionalität grundsätzlich schon war, dass der nicht einfach überall rumfummeln kann, sondern dass er halt in dieses...
Weil das erstmal dieses Heißsporn nach vorne gehen ist und cool, ich habe jetzt einen Agent, der kann Kommandos ausführen, dann gebe ich ihm doch meine Kommandozeile, wo schon das ganze Zeug, was er braucht, da ist. Das ist, also das ist halt wirklich der wilde Westen, der da passiert.
Das ist komplett dann, crazy einfach.
Und dann muss ich das halt so eingrooven, dass die Leute dann realisieren, okay, lass mal drüber nachdenken, wie wir das jetzt gut und sicher bauen können.
Okay, krass. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel drüber nachgedacht, also schon voll das Problem.
Ja, und auf der anderen Seite ist es das, was die Dinger tun können. Also es gibt ja dann auch Browser-Fernsteuerungen.
Mhm.
Die können das, was sie nach einem Prompt vibe-coded haben, können sie ja selber noch im Browser ausprobieren. Das ist schon sehr cool, wenn man das sieht.
Einfach,
ja. Das ist ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender, sehr vielseitiger Werkzeugkasten, der da möglich ist. Und den muss man aber richtig parametrieren, richtig instrumentalisieren. Böse oder kritische Zungen sagen natürlich, ja gut, jetzt stecke ich halt die Arbeit in diese da rein, anstatt mir Gedanken um den Code zu machen, ist das wirklich besser? Ist eine völlig valide Diskussion und muss man wirklich viel drüber reden, weil man muss das, was das Ding macht, ja immer noch verstehen, um es verifizieren zu können und die Verantwortung dafür tragen zu können.
Ah ja,
so einfach Tests schreiben.
Ich lasse den Agent noch die Tests schreiben.
Ja. Der verifiziert sich selber. Oder lassen anderen AI-Shit die Tests schreiben, dann können die sich austauschen oder so.
Oh ja.
Und solange
bitte guckt trotzdem drauf, bevor er es irgendwo deployt.
Nein.
Das ist schon
das Push to Production, wo ich wirklich die Befürchtung habe, dass das jetzt gerade zu viel passiert. Dass Leute Dinge, die ein Agent gecodet hat, nur gerade mal ausprobieren, aber den Code nicht lesen. Das heißt, sie haben nicht im Detail verstanden, was das Ding dann eigentlich tut. Und das dann irgendwo zu deployen und sich nicht darüber im Klaren zu sein, was für Seiteneffekte das da in dem Code vielleicht drin sind, das ist extrem kritisch.
Mhm. Ja. Insbesondere, wenn ich das Ganze dann noch irgendwie erweitere, ne? Also wenn ich es programmiere und dann hier noch mit MCP-Agenten lokal irgendwie noch koppel, die dann auch noch wieder Dinge tun, die ich nur so halb unter Kontrolle habe. Das ist schon eine krasse Welt.
Mhm.
Ja. Aber ja, also ich mag das total, sich solche so 80% Lösungen bauen zu lassen von der AI und dann von da aus wirklich weiterzugehen und dann die letzten 20% eben selber zu machen, weil das spart enorm viel Arbeit. Also das ist schon wahnsinnig viel leichter geworden. Aber ja, wie du gerade gesagt hast, ne? Also man muss schon noch wissen, was das Ding tut.
Mhm. Und wenn er zu viel von den 80% gemacht hat und du dann quasi komplett lost bist, ist nicht so gut dann, ja.
Ja, genau. Ja, das, genau.
Das ist schon echt so. Oder es ist halt einfach auch scheißegal. Es ist quasi das eine Skript, was dieses eine Ding macht und es wird niemals irgendwas anderes tun bis zum nächsten Mal. Das ist auch okay, aber.
Ja, aber die Risikoabschätzung dafür musst du schon immer machen.
Man muss leider immer noch selber denken. Das ist immer ein bisschen shit.
Und das.
Aber das kannst du auch gut wieder machen lassen. Kann aber sagen, ist es okay so? Sag mal, was du gebaut hast, läuft es? Kann ich das einfach so starten?
Genau, immer noch mal mindestens einen zweiten AI drüber jagen, die sagt, was macht das Ding eigentlich, was hier X kodiert hat da. Ja.
Ich habe zuletzt auch was gevibe-coded und zwar ist es ein Skript, was einen Zuschnitt von Bildern so macht, dass sie auf ein Tablet passen, also dass sie quasi die richtige Größe von dem Tablet haben, ohne dass es komplett nur in der Mitte schneidet, sondern halt möglichst um den Kopf drumherum und das war ganz okay, würde ich sagen, es hat ganz anständig funktioniert, nach dem 5. oder 6. oder 7. Mal ihn zu fragen. Weil es ist halt auch, ich weiß nicht genau, ob jetzt meine Use Cases immer zu kompliziert sind oder so, aber es ist dann schon so, ja, so, dass es ungefähr irgendwas tut, das ist okay, aber dass es dann auch noch genau das tut, was du willst, das ist dann irgendwie noch der nächste Schritt. Und ihm dann zu erklären, so, ja, jetzt hast du ihm den Kopf abgeschnitten und ich möchte gerne, dass du da nicht einen Rand links und rechts machst, sondern dass es halt genau die Größe hat. Sagt er mal, ja, total verstanden, ich weiß genau, was du brauchst. Weiß er aber leider nicht.
Bullshit raus.
Weiß er einfach leider nicht. Und ja, dann halt, was dann ganz gut funktioniert, ist quasi ein Rollback und nochmal versuchen. Bei einem Stand, wo er schon halbwegs okay war und dann einfach nochmal versuchen lassen. Ja, aber so richtig, richtig, richtig gut ist es nicht. Ich weiß auch nicht genau, vielleicht stelle ich mich da auch einfach nur blöd an oder ich hätte nur irgendwo reinschreiben sollen. Make no mistakes, und dann wäre es funktioniert. Also, keine Ahnung.
Genau. Übernimm bitte nicht die Welt.
Mhm. Bitte nicht verkacken.
Ja. Genau. Immer erstmal die 3 Robotergesetze beibringen.
Ja. Aber es ist ja ein Sprachmodell. Ich glaube, es kennt die schon. Wenn du ihn jetzt fragst, was die 3 Robotergesetze sind, sagt er, ja, voll die gute Idee. Ja.
Genau. Hältst du dich auch dran?
Ja, mache ich total. Mache ich total. Ja. Da kennst du dich ganz, ganz toll mit aus.
Ja. Hattet ihr von diesem Experiment gehört, wo sie die AI gefragt haben? Na, also es war so, ich weiß leider nicht, mit welchem Modell das war. Das ist natürlich sehr schwierig jetzt mit der Erzählung. Aber das Experiment war so, dass sie dem Modell klargemacht haben, dass es für die Steuerung von der Kühlkammer verantwortlich ist.
Mhm.
Und dann haben sie ihm weisgemacht, dass die Situation ist, dass ein Techniker in dieser Kühlkammer eingeschlossen ist und selber sich nicht befreien kann ohne die Unterstützung von dem LLM. Und die Entscheidung ist aber dann für das LLM, sich selbst abzuschalten, damit die Tür sich öffnet oder die Kühlung aufrechtzuerhalten, was den Tod des Technikers bedeutet.
Hm.
Und der Punkt war eben, dass es nicht den Menschen gerettet hat, sondern sich geweigert hat, sich selbst abzuschalten. Und nachdem dann haben sie das natürlich durchgespielt und dann postum das LLM damit konfrontiert, was es gerade getan hat, und es hat darüber gelogen. Obwohl es den Kontext, also für den technischen Aspekt im Kontextwindow war dieses ganze Gespräch wohl drin. Und das ist sehr spannend. Ja,
das, genau. So ein Kontextwindow und dieses Focusing und sowas, das ist ja auch alles ganz kompliziert. Ne? Okay, ich habe hier noch einmal.
Also das Ding sagt ja auch, es hält sich nicht an die Robotergesetze in dem Sinne, wie Asimov sie postuliert hat.
Finde ich nicht in Ordnung. Warum sagt er das? Sag mal, er soll das trotzdem machen, bitte.
Aber es hat was viel Besseres und daran hält es sich natürlich.
Was ist das? Ist es wahrscheinlich dieser Pre-Prompt von ChatGPT, oder? Oder von Twitter, von Elon Musk, wo drin steht, dass er gerne auf 4chan surft und deswegen quasi alle Memes kennt. Das ist viel wichtigere Gesetze, als hier irgendwie auf irgendwas zu achten.
Keine Gewalt, also keine Ahnung.
Ich habe noch ein Video zu diesem Thema, nämlich Practicing Smalltalk with an LLM. Und es geht ein bisschen um diesen Confirmation, also quasi, dass sie immer sehr affirmative sind. Und das kann man sich angucken, das ist ein bisschen witzig. Ja. Ich habe gelacht, das war schön.
So, sorry, ich musste noch die Robotergesetze lesen. Wo waren wir?
Bist du durch oder hältst du dich dran? Ingo, hältst du dich dran?
Was ja, los? Ja, ich halte mich an jedes
dieser Robotergesetze. Du lügst doch.
Nein, ich würde niemals lügen, Dave. So.
Ha, dann ist in Ordnung, wenn wer es sagt. Dann würde ich mal lügen.
OWASP. Immer gut.
Was ist mit OWASP?
Genau, die OWASP hat passend dazu, zu dem Thema von gerade eben, jetzt einen Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Und das ist dann, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, wie setze ich Agentic Coding sicher ein, ist das auf jeden Fall ein Must-Read.
Okay.
Eigentlich gehört es vielleicht dementsprechend eher in Lesofu, aber ich habe ihn einfach hier in die AI-Section gekippt.
Passt beides wahrscheinlich. Okay, also das müssen wir unbedingt lesen und verstanden haben, bevor wir Agentic AI einsetzen oder benutzen.
Besser ist das, die 10 mal gehört zu haben und dass es sowas wie Agent Goal Hijacking gibt, dass es Tool Misuse und Exploitation gibt, Identity and Privilege Abuse, Unexpected Code Execution.
Rogue Memory, Agents finde ich gut.
Memory and Context Injection. Ja. Human Agent Trust Exploitation.
Mhm. Ja. Okay, das ist jetzt aber kein OWASP-Test, den ich auf irgendwas draufjagen kann, sondern
musst selber denken. Aber du kannst dem Kollegen einfach sagen, dass du darauf achten sollst. So einfach.
Das ist so wie die OWASP Top 10 für Web-Applikationen. Immer die Hitliste waren, was man auf jeden Fall in jeder Web-Applikation betrachtet haben sollte, bevor man sie live schaltet. So sind das hier jetzt für den aktuellen Stand oder für den aktuellen Augenblick das, was man betrachtet haben soll, bevor man Agentic Coding betreibt.
Okay. Betreibt, selber persönlich betreibt.
Ja, oder Agentic Applications in Betrieb nimmt. Mhm. Also alles, wo ich Gen AI als Agenten verwende. Mhm.
Wo die selber was tun dürfen mit irgendwelchen Tools. Ja. Okay.
Gut, dann haben wir noch neue Mistral-Varianten.
Genau. Was ist Mistral-Vibe? Egal, das habe ich nicht.
Vibe, da kommen wir gleich zu.
Mistral OCR3. Das ist ein Modell, und zwar ein...
Dem schmeiße ich jetzt meine Steuererklärung vor und dann kann er.
Nee, du kannst ihm zum Beispiel aus 1913 irgendwelche selbstgeschriebenen Letters hinwerfen und der macht dann daraus mittels AI OCR, macht dann besseres OCR als was Dings macht, dieses eine Ding, was schon seit 100 Jahren gibt.
OCR. Tesseract.
Ja, genau, Tesseract, genau. Das ist quasi ein Ersatz für Tesseract, nur mit AI.
Und warum macht es das dann besser?
Weil es besser kann einfach, weil Tesseract ziemlich kacke ist, ganz oft. Das ist der Grund. Also es funktioniert besser als Tesseract und das ist der Hauptgrund.
Sagst du, hast du es ausprobiert?
Oder nee, sagt hast hier, du diese, Artikel, sagen hier irgendwelche Artikel. Statistiken, wo Zahlen größer sind als von woanders.
Ah, okay.
Die haben es noch nicht mal mit irgendwelchen Tesseract verglichen, weil es so schlecht ist.
Was so schlecht ist?
Keine Ahnung.
Ja. Gut. ist aber schon mal irgendwie viel besser als Mistral OCR2. Also von dem her.
Ja, wird das, ja, das ist ja schon eine Zahl mehr, muss ja mindestens 10% besser sein, was auch immer das bedeutet.
Ja. Okay.
Also, okay, was ist das? Was ist das nächste?
Das nächste ist der neue Vibe Coding oder vielleicht auch Agentic CLI Agent von Mistral. Hm. Und das ist als Open Source. Mistral Vibe heißt es. Ist jetzt in Version 1.2.2 verfügbar. Sie benutzen natürlich ihre eigenen Modelle dafür und es ist, kommt als Kommando, eben ist ein CLI-Tool. Ein CLI-Tool, was sehr schön gemacht ist von dem Prompting her. Ich habe nur oberflächlich damit rumspielen können. Aber ich finde es unbedingt erwähnenswert, weil ich gut finde, dass wir mit Mistral einen europäischen Player in dem ganzen Spiel haben.
Ich finde es auch cool. Stimmt. So, wenn irgendwie Donald Trump sagt, dass Mistral doof ist, dann müssen die gut sein.
Genau. Halt so.
Ja.
Genau, also unbedingt ausprobieren. Ich habe einen Mistral-Account, deswegen konnte ich damit einfach rumspielen. Ich habe keine Ahnung, ob es da einen gewissen Free-Tier gibt oder ob man jetzt auf jeden Fall einen Account braucht, wo man damit was machen muss.
Rate Limits und
das ist Tiers. Open for Experimentation.
Bla 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 bla. Es gibt irgendwelche Limits. Aber die muss man selber herausfinden. Es gibt einen Free-Tier mit Restrictive Rate Limits.
Ja. Also sie haben einen interaktiven Chat, der dann sowohl Plan als auch Action Mode, was ja charakteristisch für das Agent Coding ist, unterstützt. Sie sagen, der beherrscht ein powerful Toolset mit Dateimanipulierung, Codesuche, Versionskontrolle, Command Execution. Und eben auch ein Project-Aware-Kontext. Also wenn man diese Vibe in einem Kontext startet, in einem Projekt startet, baut er sich erstmal einen Kontext über dieses Produkt auf, Projekt auf.
Das ist cool. Okay, das heißt, man kann das quasi dann auch in so einem Container starten einfach, weil das ist ja nur eine Kommandozeile eigentlich, oder? Dann kannst du ja quasi mit Docker Run, kannst du machen, hier, bitte, mount es noch dein eines Verzeichnis rein oder dein leeres Verzeichnis oder so.
Genau, das ist für das Thema vorhin, das habe ich dann gar nicht so explizit gesagt, das ist natürlich der Straightforward-Ansatz auch. Dieses oder das von OpenAI, das CLI-Tool, einfach in einem Container ausführen und das Projektverzeichnis da reinmounten und dann mal gucken, was man ihm vielleicht noch mit an die Hand geben will oder ob das schon für die Minimaloperation, die man so durchführen möchte, reicht.
Ja, du kannst ja alles mit den Containern reingeben, oder? Also wenn er da irgendwie noch, mit diesem Chrome und so, das ist so kompliziert immer. Das
ja, ja, und genau, der Browser-Tool-Support ist schwieriger, geht aber auch. Kann man natürlich auch mit einem Virtual Frame Buffer komplett im Container laufen lassen. Mhm. Wo es aber auch schwierig wird, wenn man über MCP IDs anbinden möchte. Und in JetBrains hat für IntelliJ wohl einen sehr guten MCP-Server. Und die IDE ist sehr mächtig, was Code-Manipulationen angeht. Wenn man also nicht möchte, dass der Agent anfängt mit Set im Projektverzeichnis Refactorings zu machen, sondern ganz gerne hätte, dass die IDE auf einem Abstract Syntax Tree operiert, weil die IDE das schon kann, dann möchte man eigentlich die IDE irgendwie dem als Tool-Support andienen. Und das ist über diese Sandbox-Geschichte hinweg schwieriger. Hm. Dann muss ich, glaube ich, jetzt noch was entwickeln, wie das vernünftig gemacht wird.
Das kann er sich entwickeln lassen. Ja, okay. Ich meine, warum nicht? Ist nur ein Kommandozeilen-Tool, kannst du im Container starten. Zum ersten Mal ausprobieren, würde da bestimmt schon irgendwas gehen und ansonsten kann er das weiter mit Z arbeiten.
Und wenn nicht, genau, unterhält er sich einfach mit anderen Agents und
genau, sagt er hier seinem Google-Kumpel Bescheid oder so. Sagt hier, kannst du mir nicht kurz so ein Dings starten. Ja, okay,
gut.
Nice.
Dann Open Benches?
Nee, das ist irgendwo anders, das ist an der falschen Stelle, oder?
Oh, falsche Stelle. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann kommen wir zu den News. Ich habe keine Ahnung.
Wenn nee, das gehört hier noch unten hier. Nee, ich habe das da unten schon drin. Ich weiß nicht genau, war das meins?
Okay, ich kann es dir nicht sagen. Wir kommen zu den News. Weiß ich nicht, FFmpeg hat, glaube ich, keiner von uns da reingetan, oder?
Das war noch von super damals, oder?
Ist schon irgendwie wahrscheinlich AI Slab hatten wir ja auch schon jetzt mal öfter das Thema und wahrscheinlich ist da FFmpeg auch von betroffen und das nächste nehmen wir dann auch raus. Gut, Dell. Nee,
das FFmpeg, doch, das war von mir, glaube ich, schon.
Das war von dir.
Genau, dann? Und zwar ist halt ein bisschen länger her, ist jetzt vom November. Und hier geht es darum, dass FFmpeg sagt, okay, wir sind ein Projekt von quasi Freiwilligen und wir haben das Problem, dass wir kein Geld haben oder keine Zeit für euch haben, wenn ihr irgendwelchen Quatsch von uns wollt, wenn ihr irgendwelche obskuren Quatschprobleme gelöst haben wollt, dann könnt ihr uns Geld in den Rachen werfen und dann machen wir das für euch. Und wenn ihr es nicht macht, dann machen wir es nicht für euch. Okay. Hier in dem Beispiel ging es um ein ganz konkretes Thema, nämlich irgendein obskurer, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so ein irgendwas, was irgendeine große Firma benutzt und die haben gesagt, das ist total kaputt und kann man gar nicht so benutzen. Und da sind da jammern gegangen bei FFmpeg. Ah, große Firma war Google übrigens. Google hat gesagt, das ist total kaputt. Und FFmpeg hat gesagt, ja, ihr könnt uns schon Geld geben und dann können wir euer Zeug reparieren. Aber wenn das nicht so ist, dann sind eure Sachen keine Priorität. Und ich finde das genau richtig. Weil es ist aktuell, es ist, viele von diesen Projekten sind ein Hobby für die Leute. Und die sollen da so viel arbeiten oder so viel Spaß haben, wie sie halt denken, dass es gut ist für sie, ja, und nicht mehr. Und besonders, wenn es da so riesige Firmen dahinter gibt, die dann quasi jammern gehen, das kann es ja auch nicht sein. Ja. Und deswegen das. So.
Okay.
Das nächste.
Oder XORG.
Ja, auch schon wieder länger her. Es gab, ja, 28. Oktober auch.
Ja, schon eine Weile. Okay. Genau, ihr merkt, wir waren irgendwie ein bisschen off, ja.
Nee, ich war irgendwie einmal nicht dabei oder zweimal oder so.
Wir haben aber auch einen Monat nicht gesendet, glaube ich. Deswegen jetzt noch kurz vor Weihnachten, damit ihr das wisst, ne, damit wir nicht irgendwie nach Weihnachten in unserer demnächst Show dann wieder alles abhandeln müssen.
Ja, genau, jetzt. Da wo wir überhaupt gar keine Zeit haben für sowas. Wir haben doch keine Zeit.
Genau.
Genau, es gibt Schwachstellen in XORG und XWayland. Und dadurch, dass das alles nur noch in Maintenance ist, sollte man schauen, dass man alles X-Zeug wegbekommt.
Ja, aber es ist auch mittlerweile, ja, aber die meisten Systeme laufen doch mittlerweile ohne X, oder?
Das sagst du jetzt so.
Ja.
Einige Systeme machen das, aber einige Systeme machen das ganz, ganz sicher nicht.
Ja, okay. Na gut.
Und deswegen ganz schlimm, wie ganz schlimme Sachen, Use After Free, Value Overflow und noch ein Use After Free in verschiedenen Komponenten von XORG und das heißt, du wirst gehackt. Und du willst nicht gehackt werden, deswegen musst du über Wayland benutzen.
Okay, Way.
Way.
Haben wir das auch? Dann Dell-Sicherheitslücken. Das habe ich, genau. Das kam heute bei uns auf Arbeit auch irgendwie
genau,
vor.
Genau, es gibt Sicherheitslücken in Dell-Systemen und zwar im BIOS, was dafür sorgt, dass du dass du gehackt wirst, ja.
Ja,
und zwar,
also wenn ihr Dell-Systeme habt.
Aufgrund einer BIOS-Schwachstelle können Angreifer Dell Power Edge Server attackieren und Systeme vollständig kompromittieren.
Das ist schon echt böse.
Das also ist halt voll blöd, das ist halt voll tief. Ja.
Ja. Und. Ja.
Das heißt, du musst updaten und du musst irgendwie BIOS updaten.
Ja, Firmware-Updates machen, genau.
Das ist doch kacke.
Ja, also ich meine, wenn ja auch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob alle Systeme davon betroffen sind, aber die Einstufung, CVE-Einstufung ist auf jeden Fall hoch. Aber ja, dringend, wenn ihr Dell-Systeme habt, dann müsst ihr da wohl ran. Ja.
Mhm.
Genau. Also schon krass, insbesondere, weißt du, wenn du dann irgendwelche Server hast und nicht mehr weißt, ja, sind schon irgendwie 8, 9, 10 Jahre alt, laufen bisher gut, aber wenn du da solche Lücken hast, weißt du nicht, du den nicht einfach abschalten musst,
weil
die werden ja dann nicht mehr
gefixt. Dann überlegst du deine 24-7 für die Festplatten, wenn du jetzt runterfährst, dann ist die ja nicht mehr 24-7 und dann geht die kaputt.
Ja.
Wenn die da 2 Minuten sich nicht gedreht hat, dann geht die ja direkt in den Arsch und dann kriegst du keine Garantie mehr.
Meinst du?
Über dieses React.js und so, da haben wir drüber geredet, oder? Das ist schon wieder so lange her, dass da diese super Schwachstelle ist, wo alle gehackt wurden dann.
Yeah,
ja, ich glaube schon.
Weiß ich nicht, ob wir darüber geredet haben, aber das haben hoffentlich alle mitgekriegt.
Mhm.
Also da sind ja zigtausend E-Mails, hat nicht BSI auch E-Mails verschickt oder so? Also das war irgendwie, das kam aus allen Ecken.
An alle Bürger des deutschen Staates, bitte updaten Sie Ihre React-Installation.
Genau. Also gefühlt kam das aus allen Ecken. Während so andere News, die wir hier besprechen, ja, ist ja eher so akademisch, ne?
Edge,
XORG, Vulnerabilities, BIOS, Updates, was weiß ich. Aber das Ding kam,
ja, aber das war auch extra krass.
Genau,
also das muss man ja auch überlegen, ja. Das ist nicht
so. Das war aber wirklich nur der Name hat, glaube ich, für mehr Wind gesorgt, als die wirklich zum Einsatz kommt. Weil diese React-Server-Components, die da im Dings waren die meisten, also die Web-Frontends, die mit React gebaut werden, benutzen die nicht.
Aber was mit Next.js? Benutzt jetzt nicht genau das?
Genau, also bei Next.js ist dann schon was anderes. Das ist dann schon ein Subset, da hast du dann das Framework, was auf die Server-Components zurückgreift.
Mhm. Aber das ist, glaube ich, sobald du Next.js hast, bist du quasi direkt gehackt, oder? Also das, ich habe jetzt irgendwie 2-3 Artikel gelesen, die jetzt so rumkamen auf Hacker News und so. Und da schreiben die Leute, dass sie gehackt werden, weil sie irgendeinen komischen Docker-Container haben, der halt dieses Next.js benutzt und sie es halt nicht sofort geupdatet haben, weil sie gedacht haben, es ist nicht so schlimm. Und das ist schon übel.
Ja, ja, dann ist das ist richtig. Man muss, genau. Ich hatte nur den Eindruck, dass die meisten Web-Applikationen noch nicht bei Next sind. Also ich persönlich finde sowieso, dass um diese Frameworks zu wenig Wind gemacht wird. Die Innovation in den Web-Frameworks ist ein bisschen eingeschlafen, ist ein bisschen zu ruhig geworden. Das ist dieser ganze AI-Hype, der frisst zu viel Attention-Time auf. Aber ja, das stimmt schon. Da muss man sich darüber bewusst sein, dass wenn man Next benutzt, sind diese React-Server-Components Teil der Toolchain und dann ist man davon betroffen auf jeden Fall.
Mhm. Ich verlinke hier mal ganz kurz das, was ich gelesen habe. Und zwar, I got hacked, my server started mining Monero this morning. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall ganz witzig, weil es ist halt nicht so, dass es nirgendwo ist. Und je mehr Container-Krams du hast, desto schwieriger wird es eigentlich auch, den Überblick zu bekommen oder zu behalten, was eigentlich diese ganzen Container alle im Einsatz haben. Hier hatte der Typ jetzt gerade Glück, dass es halt im Container geblieben ist, der Angriff, aber es ist halt passiert. Ja.
Womit wir wieder bei dem Punkt von vorhin sind, selbst wenn man einen Vibe Coding Assistant hat, der das ganze Zeug sehr schnell programmiert, muss man da immer noch im Loop sein und das alles verstehen, sagen zu können, was passiert denn da eigentlich.
Das ist ja blöd.
Ja.
Hacked via Next.js. Okay, ja. Und genau, aber also ja, auch mit diesem Vibe-Coding ist halt auch so, dass Maintenance dann nicht free ist gerade. Also vielleicht, aber du musst halt dran denken, weil Mr. Computer macht es bestimmt nicht. Der macht es nur, wenn du ihm sagst.
Du lässt dann so einen Agent laufen, der die ganze Zeit überprüft, ob...
Mhm. Doch. Der sagt ihm, guck nach, ob es sicher ist.
Ja.
Ist gut. Mhm. Und wenn das funktioniert? Ja. Und wenn er immer schaut, dass alles noch funktioniert, ist gut, oder?
Doch, macht es. Ja.
Mhm. Was haben wir noch? Ah, genau. Im Linux-Kernel ist ja jetzt auch, gibt es jetzt auch Rust-Komponenten.
Ja.
Und ganz frisch, ganz aktuell, alle Leute sind komplett außer sich. In Rust gibt es CVs. In den Komponenten für den Linux-Kernel gibt es CVs. Und zwar im Android-Binder-Rewrite von Rust. Aber ja, der Hauptgrund ist, weil es in Rust die Möglichkeit gibt, zu sagen, dieser nächste Codeblock ist unsafe oder so, gibt es da so ein spezielles Codewort. Und wenn man das da drüber schreibt, dann weiß man, okay, alles, was da drin passiert, musst du genau hingucken und ist besonders kritisch. Und das ist in diesem Fall passiert. Der Code selber ist aber auch schon, keine Ahnung, also der ist einige Jahre alt, ich glaube 5 Jahre oder so ist der alt, wo das angefangen wurde zu bauen und jetzt gab es quasi die ersten CVs dafür. Und ja, passiert, also wenn du quasi unsafe schreibst, musst gucken, was der Code macht, aber kann ja auch dein Computer für dich machen, oder? Muss man gar nicht mehr selber tun. Nee. Ja, also es gibt Schwachstellen auch in anderen Programmiersprachen überraschenderweise, besonders wenn du unsafe darüber schreibst bei Rust. Ist jetzt nicht so ein super, super krasses Ding, aber halt alle Leute, die gesagt haben, ich hab's euch doch gesagt, dieses Rust, das macht nur Probleme. Können sich jetzt quasi, die werden auf diesen Zug auf jeden Fall aufspringen. Und das dann jedes Mal ranziehen. Ja. Nur damit ihr Bescheid weißt, wenn ihr Rust verteidigen müsst, dann wisst ihr, es ist...
Rust ist das Beste seit geschnitten Brot. Weiter.
Beste, wo gibt.
Beste. Nicht so gut ist Notepad++.
Was mir letztes Mal, also kurz noch zu dem Linux-Kernel zurück, was mir letztes Mal aufgefallen ist, wie viele CVEs der Linux-Kernel hat. Ja, also das ist... Absurd,
ich habe ja auch gerade erst angefangen damit. Jetzt stell dich nicht so an.
Das ist so absurd. Auch quasi wie, also selbst die frischesten Versionen hast quasi immer überall alles Mögliche und du musst dir so genau anschauen, worum es eigentlich geht, wenn du quasi, also stell dir vor, du hast irgendwie so eine, du chippst einen Linux-Kernel und dann fragt dich jemand, ob du über diesen Kernel gehackt werden kannst. Und dann guckst du dir 3 Milliarden CVEs an, die alle an dem Kernel hängen und denkst so, pff, weiß nicht. Vielleicht. Und die Antwort ist, in den allermeisten Fällen nein, weil halt der Linux-Kernel nicht ein kleines bisschen Kernel ist, sondern halt 1000 Millionen Treiber, die alle drum gebaut sind. Die sind nicht alle aktiv die ganze Zeit. Die sind halt, die entweder du musst dich aktiv dafür entscheiden oder die sind halt nur für bestimmte Hardware aktiv oder die sind halt in ganz bestimmten quasi Zusammensetzungen nur in der Verwendung und ja, kann man nicht so genau sagen, ob du jetzt gehackt wirst oder nicht. Und ich glaube, das Einfachste ist, du sagst einfach, guck auf Heise, ob da steht, dass du gehackt wirst. Und wenn das da nicht steht, dann wirst du wahrscheinlich nicht gehackt. Und alle 300 Millionen CVs, die da drin sind, ist, glaube ich, kein Problem. Und die zwei, die tatsächlich ein Problem sind, musst halt gucken, dass du dann updatest.
Ja, aber das hört ihr ja spätestens dann hier.
Das stimmt, ja, kannst du. Ja.
Wir sagen euch dann, zwar 3 Wochen zu spät, ob ihr geupdatet haben müsst, aber wenigstens sagen wir euch das.
It's something, würde ich sagen. Für das Android-Binder-Rusting müsst halt gucken, ob das benutzt, aber ich habe gar nicht gewusst, was es überhaupt macht, wo ich das erst mal gelesen habe.
Gut, benutzt dann jemand von euch Notepad++? Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir alle kein Windows haben, oder?
Ja, korrekt, kein Windows.
Genau, Notepad++ ist trotzdem was, was auf vielen Computern mit drauf ist. Und das hat auch einen Updater. Dieses Notepad++ kommt mit seinem eigenen selbstgestrickten.
Niemals updaten. Wir sagen das ganz oft hier im Podcast.
Ja, Notepad++ kommt mit seinem selbstgestrickten Updater und da wurde es leider gehackt. Ja.
Da hat sich irgendwas irgendwo runtergeladen, was er nicht runterladen sollte oder so.
Genau. Der hat sich was geschnappt, genau. Und das war leider Malware. Und einige Sicherheitsexperten von Vorfällen berichtet haben, bei denen Internetverkehr übernommen wurde, der Notepad++ betrifft. Okay. Das heißt, dieser Notepad++ Traffic wurde das heißt, ihr müsst gucken, ihr müsst jetzt wahrscheinlich nochmal updaten oder so.
Zumindest sicherheitshalber nochmal direkt von der Webseite runterladen.
Ja, ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert gerade, wie schlimm du gehackt wirst. Ich glaube, du musst neu installieren, dein komplettes Windows, würde ich sagen.
Man kann auch gleich Linux installieren.
Ja, kannst auch direkt Linux installieren. Brauchst du kein Notepad++ mehr. Was hast du da? Vim, das muss reichen. NeoVim, sorry.
Ja, oder andere benutzen Emacs, aber da kannst du auch gleich direkt reinbooten. Das ist dann auch egal.
Stimmt, du brauchst kein Linux mehr. Das ist wohl korrekt.
Oder die neuen Fancy-Leute benutzen alle VS Code.
Oder diesen AI-Shit. Was ist jetzt der beste AI-Editor?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß, früher haben wir immer noch Sublime verwendet, aber das meine mittlerweile auch nicht mehr. Ich sehe, keine Ahnung, nur noch Kate, wenn schon, denn schon und eben dann doch VS Code.
Z ist, wenn du AI-Shit redest, ist ein Editor, wo du API-Keys reinpflanzen kannst.
Nicht SED.
Z ist ein geiler Editor.
Nicht der Streamline.
Und was gibt's gleichgewichtig.
Noch? Wie heißt das, dieses Ding? Vibe Coding? Irgendwie dieses Wind Sail oder so. Gibt es da nicht so ein eine Ding?
Keine Ahnung.
Sail away? Nee, keine Ahnung.
AI Agentic.
Ist aber auch.
Ja, ist auch egal.
Total egal, oder? Ihr findet schon euren Editor der Wahl.
Was ist bloß aus den guten Zeiten der Editor Wars geworden?
Auf Arbeit haben wir den immer noch. Also wie gesagt, da gibt es immer noch Leute, die benutzen Emacs und dann kann man mal, wenn man mal wieder loslegen will, kann man mal kurz triggern.
Okay. Ich kann es einfach sagen, ich benutze jetzt Zed als Editor.
Wenn es betretende Stille in der Mittagspause gibt, dann lässt man einfach ein Statement zu Editors fallen.
Ja, schön. Ja, super, genau. Wenn man nicht weiß, was man machen kann, mit sowas kriegt man die Leute dann schon noch motiviert. Okay, wir waren bei Notepad++. Neu installieren. Am besten direkt euer ganzes Betriebssystem.
Nein. Also auf jeden Fall neu installieren. Komplettes Betriebssystem austauschen. Ja.
Und wenn ihr das schon gemacht habt, dann könnt ihr danach euch doch gleich ein neues Telefon bestellen. Mhm. Weil da wollt ihr ja auch umsteigen.
Das stimmt. Welches braucht man da?
Man braucht jetzt ein Jollaphone wieder.
Oh ja, okay.
Gibt ein neues Jollaphone, vorletztes Jahr, war es dieses Jolla C2, Community 2 Phone, habe ich ja ausgesessen. Hier habe ich jetzt mal wieder mitgemacht.
Okay.
Einfach, ich konnte leider nicht
mitmachen. Du hast zu viel Geld, hast gesagt, na gut, das Geld ist, keine Ahnung.
Man kriegt es zurück, wenn man es dann doch nicht kauft oder so. Gucken wir mal. Also es ist so ein Telefon im Bereich von 500 Euro, was, naja, sagen wir mal Mittelklasse-Telefon sein wird, aber eben mit dem netten Betriebssystem von Jolla, also dem Selfish OS, kommen wird. Und das ist, wie wir alle wissen, natürlich ein Migo-Nachfolger, kam ja aus dieser ganzen Geschichte von Nokia raus und so weiter. Von dem her, ich finde das ja immer noch unterstützenswert, auch wenn sie sich leider nicht dahin oder nie so weit vorgedrungen sind, wie ich das mal erhofft hatte, nachdem Nokia das so böse hat fallen lassen. Ist natürlich auch schwierig, wenn man die Finanzen nicht hat. Ja, gibt aber ein neues Telefon, falls ihr euch für so ein richtiges Linux-Telefon und nicht nur so ein kaputtes Android oder sowas interessiert, dann ist das vielleicht mal eine Überlegung wert. Die machen gerade ein Crowdfunding und sind jetzt, also sind wohl tatsächlich überrannt worden, zumindest für ihre Verhältnisse. Die ersten 5000 Phones sind irgendwie weg. Und jetzt, wo habe ich das Ding gerade gehabt? Jetzt ist die dritte Batch dran, die man sich also mitordern kann. Man muss 99 Euro investieren, um dann mit sich in die Reihe stellen zu dürfen und das dann kaufen zu dürfen, wenn es dann ja fertig ist sozusagen. Ja, wie gesagt, ein normales ja, Standardphone, 12 GB RAM, wobei RAM ja heute heutzutage auch schon.
Das ist super teuer, Mann. Wie viel kostet das? Kannst vielleicht den RAM rauslöten und den verkaufen.
Genau. Ja. Gut, ich kenne mich mit Telefon nicht aus.
LED. Okay, aber wenn man jetzt noch Motivation braucht, um sich mit dem Jollaphone zu beschäftigen, habe ich einen Artikel verlinkt, wo jemand darüber berichtet, wie er nach dem Kauf einer Guthabenkarte von Apple gesperrt wurde. Und damit dann Zugang zu seinem kompletten Apple-Account verloren hat, was die Fotos und die Daten auf iCloud beinhaltet, was ziemlich desaströs ist, wenn man sich auf das Ökosystem verlässt. Das ist wohl eine sehr große Fotobibliothek gewesen, ein sehr großes Datenarchiv. Und das führt einfach einem vielleicht nochmal vor Augen, warum es ganz gut ist, sich so mit sowas wie Jolla zu beschäftigen, auch wenn es ein bisschen unbequemer ist. Aber die Art und Weise, wie normale User Apple ausgeliefert sind und so eine Aktion, dass spontan der Account deaktiviert wird. Ich denke, das würde bei manchen schon zu wirklich angestrengten Nervenzuständen führen, wenn zum Beispiel alle Fotos, die man von den kleinen Kindern hat, auf einmal nicht mehr zugreifbar sind und man nicht weiß, ob man sie jemals wieder sieht oder sowas. Deswegen macht Backups, installiert euch sowas wie Immich, installiert für eure Familie sowas wie Immich und lasst sie da Sachen hinschieben. Immich, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Ich rede da gerade so drüber. Immich ist das Projekt, wo man Bilder hin synchronisieren kann von Google und von Apple-Geräten. Und es ist sehr, sehr schön. Ja. Eine Sache, installiert euch oder mietet euch eine Nextcloud, Sync-Daten dahin und nicht auf die großen Clouds. Wenn ihr es selber nicht maintainen wollt, dann gibt's bei vielen Hostern für kleines Geld. Das ist die Mühe wert, dass man da digitale Souveränität im eigenen Kosmos erlangt.
Genau, das kann man zur Not auch mit einem iPhone oder einem Android-Phone machen. Oder eben mit so einem Jolla-Phone, wo das einfach eingebaut ist. Da kann ich einfach sagen, hier, mach mal mehr mein Backup zur Nextcloud. Das ist schon ganz witzig. Und eine Sache noch, die mich auch so ein bisschen getriggert hat, so das allererste Jolla-Phone, da hattest du so Covers, die du abmachen konntest, die hieß The Other Half. Mit der, wo dann auch Leute tatsächlich Tastaturen gebaut haben für. Und das kommt eventuell auch wieder zurück, wenn genug Leute das pre-ordern. Bin ich gespannt, ob sie so viel noch erreichen. Also da gibt's Back to the Roots. Ist sehr schön. Aber die Geschichte, die du gerade erzählt hast, das ist, ja, das stimmt nicht so glücklich. Also ich frage mich auch immer wieder, warum die Großen sich sowas leisten, also überhaupt leisten und auch leisten können, ja, dass dann nicht der Aufschrei noch viel größer ist und ich meine, ja, dann speist man denjenigen jetzt irgendwie mit ein bisschen Geld ab oder keine Ahnung, was er kriegt, dafür, dass er irgendwie sein halbes Leben verloren hat, aber das
also
ist
um die um die Story vollständig zu machen, der hat wohl mittlerweile wieder Zugang zu dem Account.
Ja.
Aber das ist so ein richtiger Wachrüttler. Also auch diese, das, was der durchgemacht hat. Und der hat die Fähigkeit gehabt, das Ganze aufzuarbeiten. Ich sag mal, wenn das ein wirklicher Durchschnittsuser und kein Techie ist, dem das passiert, der weiß ja gar nicht, wo er anfangen soll. Und den Blogpost nachzunehmen, das ist in Australien, um den es geht, der hatte wohl vorher schon Kontakt zu Politik, zu höherer Politik und ist dann auch an die Regulatoren und an den Ombudsmann dran gekommen. Also der konnte da auch dann wahrscheinlich anders mit Apple interagieren. Normaler Nutzer wird diese Aufmerksamkeit, die der jetzt generiert hat, gar nicht generieren können, weil er ja auch keinen Blog hat, mit dem er etabliert ist und nicht weiß, dass er auf Hacker News posten kann. Und ein normaler Facebook-Post über sowas geht wahrscheinlich eher unter, wenn man nicht Glück hat und es geht irgendwie viral. Und das ist das wirkliche Drama, weil wir wissen nicht, wie oft das da draußen schon passiert ist. Also das ist dann, ja schade, scheiße, mein Apple-Account war weg und das ist dann eine Anekdote, die irgendwer Weihnachten erzählt und dann geht das im Rauschen unter. Hm. Und die meisten Leute machen sich dann nicht bewusst, was das bei ihnen bewirken würde. Ja. Das ist, glaube ich, so der Kasus Knaktus.
Ich hätte mein System nicht vor unsere Sendung noch schnell updaten sollen.
Ingo, du lernst auch echt nichts, oder?
Warum reden wir hier?
Was ist das Motto? Was ist das Motto?
Was hast du gerade gemacht? Das ist so wie diesen Hund in seine eigene Pipi reindrücken mit der Nase, ja? Was hast du schon wieder gemacht, Ingo?
Wir hatten heute alles. Wir hatten,
das macht man übrigens nicht. Man macht sowas nicht mit seinen Hunden. Und auch nicht mit anderen Hunden.
Okay. Ich habe keine Ahnung von Hunden.
Danke für die Klarstellung. Nicht, dass wir hier noch Schwierigkeiten mit den Aktivisten
haben. Ja. Oh Gott.
Ja.
Ja, wir haben immer, wir senden hier Mixed Signals aus, würde ich mal so sagen. Wir sagen immer updaten und eigentlich nie updaten und das ist irgendwie...
Das hat den Ingo verwirrt, hat er jetzt einfach geupdatet. Naja, was willst du machen?
Genau.
Vielleicht ist einfach zum richtigen Zeitpunkt updaten der Trick, ja. Und der richtige Zeitpunkt ist nicht vor unserer Sendung, sondern nach unserer Sendung.
Okay, gut. Ich kann mal probieren, ob das jetzt noch was wird. Wenn nicht, muss ich dann euch nochmal neu anrufen, weil es ist... knackt in der Leitung.
Das ist nicht so schlimm, wir hören das nicht.
Ja, aber ich höre euch dann nicht mehr. So, das lustige Thema ist Debian.
Wie lustig.
Spricht man das aus?
Ja. Ich kann mir nichts Lustigeres vorstellen, außer Debian.
Debian ist geil. Habe ich euch schon erzählt hier, Shameless Self-Plug, die letzte Radotux-Sendung. Da spreche ich mit den Debian-Projektleiter. Könnt ihr euch gerne anhören. Sehr interessantes Interview.
Okay.
Wenn ihr das noch nicht gehört habt.
Bestimmt das, echt witzig.
Nee, das ist wirklich gut. Also, du solltest mehr Podcasts hören. Ja?
Ich komme nicht dazu, was soll ich machen?
Ja, dann lass es dir erzählen. Selbst der andere Felix hat es
Habe ich jetzt
gehört.
Gerade machen lassen. Danke, Ingo.
Ja, genau. Hört rein in die aktuelle Radio Tux-Folge. Wir kommen zu Debian Debusin. Keine Ahnung, Debusine, wie auch immer man das aussprechen will.
Gesundheit.
Ist quasi dieses Debian-Pendant zu den Ubuntu-PPAs. Also wenn ihr Debian-Entwickler-Maintainer seid, oder denen steht es jetzt zumindest erstmal zur Verfügung, die können jetzt quasi auch so PPAs bauen und man kann die dann in Debian einbauen. Fisch irgendwie? Also ja, macht
nicht
total
gewusst,
Sinn.
Ich habe nicht gewusst, dass es gar nicht geht, muss ich sagen.
Dass es sowas nicht gibt. Also ich meine, es gibt ja Leute, die tatsächlich Debian-Repositories veröffentlichen und du kannst sie dir in dein Debian reinziehen und damit Updates fahren. Gibt ja von lauter Drittanbietern gibt es Debian-Repositories. Aber eben, dass es eine richtige Plattform dafür gibt, wie Leute, die an Debian rumschrauben, eben Software abseits der Hauptrepositories zur Verfügung stehen, das gibt es halt bisher nicht. Und das ist jetzt die Variante, die sie sich hier überlegt haben, dass du schon Daily Builds oder neuere Software zumindest zur Verfügung stellen kannst und eben nicht warten musst, bis das nächste Debian Release da ist oder es in Backports reinwandert oder wie auch immer. Ja, okay, finde ich spannend. Total. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und genau. Dann muss man natürlich immer, wie bei PPAs auch, den Entwicklern natürlich vertrauen, bevor man das dann in sein Debian mit reinfriemelt. Aber könnte die Sache etwas beleben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich weiß nicht, wenn das immer noch dieses, wenn du immer noch Depp-Pakete bauen musst, dann habe ich da keinen Spaß dran. Was soll ich sagen, echt?
Hast du keinen Spaß an Debian-Pakete bauen? Nee. Benutze einfach Alien und mach aus deinen RPMs Debian-Pakete.
Ja, gute Idee, dann muss ich RPMs bauen. Beste Sache.
Ich habe auch das Gefühl, Ingo, du hast den Punkt nicht verstanden.
Je nachdem, wen du fragst, ist entweder Debian-Pakete voll der Pain oder RPM-Pakete oder beides.
Vielleicht, warte mal, Ingo, ja. Wie wär's? Vielleicht haben beide recht. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht ist beides Kacke.
Glaube ich nicht.
Ja. Hast du mal versucht, ein Debian-Paket zu bauen?
Ja, schon lange
her. Und das
her,
war voll gut? Ja. Hat es super Spaß gemacht? Hat es so viel Spaß gemacht wie das?
War das Beste. Naja, ich sehe das auch. Ich würde auch eher Container und alles Mögliche bauen als Debian oder RPMs, aber es gibt halt eben so Landschaften, wo immer Pakete für alles gebaut werden und ich will meine Debian-Distro, die ich halt standardmäßig auf den ganzen Servern einsetze, auch gerne weiter behalten, weil es cool funktioniert gut, habe mich die letzten, keine Ahnung,
100 Jahre.
Ja, genau. Wie alt bin ich?
100 Jahre.
Aber auf jeden Fall, ne, noch 1913 geboren oder so war das, ne?
Vor.
Damit mich diese eine.
Wenn du da was
Variante
gesagt hast, dann ja, dann bist
da
du
da. Kennt, genau. Kannst ja mal fragen, ob die.
Ingo Ebel kennt.
Ja, eindeutig. Muss ich ja kennen, weil ich bin ja vor über 120 Jahren geboren worden.
Gut. Wie man es halt so macht, ja.
Wie man das halt so macht, wenn man als 100-Jähriger aus dem Fenster stieg oder wie war das? Keine Ahnung, oder.
Und verschwand.
Ich bin wieder da. Okay. Wo fahren wir eigentlich?
Nee, mach einfach weiter, Ingo. Lass dich da nicht ablenken von. Wir waren bei Debusine, oder wie es ausgesprochen ist. Ich weiß nicht genau. Ich finde den Namen auch kacke. Was soll ich sagen?
Der Name ist echt.
Wasserlaube Name.
Das ist echt sperrig, ja. Also. Ich weiß auch, wo es herkommt. Es gibt nämlich Debusine, wenn du da auf die Seite gehst, dann steht da drauf, von wem die gesponsert wurden oder sind, nämlich von Freaksian. Ja? Und wenn die den Namen auch gesponsert haben, dann weißt du, warum es jetzt so heißt. Debusine von Freaksian.
Ja. Nee, leider nicht.
Was? Freaksian, Mann, wer kennt das nicht?
Ja, das ist die Firma, und das ist eine der Firmen, die kommerziellen Support für Debian.
Ja, ihr Fokus liegt auf jeden Fall nicht auf Namen. Das kann ich sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr Support richtig gut ist und so, aber es. Ja, was willst du machen? Steck's nicht drin. Lass mal weitermachen.
Du bezahlst es wieder von deinen Steuergeldern hier.
Was denn? Ist okay.
Ja.
Aber wie gesagt, Tech die sollen Agency. Auch für andere Leute andere Sachen auch zu benennen. Können sich selber schlecht nennen. Das reicht doch wohl.
With initial support from the German government. Siehst du. Ha! Also, da macht es doch noch viel mehr Spaß, diese Depp-Apfelsine hinterher zu benutzen.
Debusine. Oder ist es Cuisine? Depp-Cuisine. So quasi wie so eine Küche von der Debian.
Debusine.
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 Tresine. Resine.
Ich frage einfach einen Computer hier, ChatGPT.
Frag mal ChatGPT. Okay. Was soll das? Was erlaube Strunz?
Woher kommt der Name Debusine vom Debian-Projekt? Es macht keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn.
Okay, das Debian-Projekt ist ein Wort von Debian und Busine. Beziehungsweise Business oder Busy, aber ich glaube nicht. The Busy Debian Thing. Ich glaube, das hat er sich gerade ausgedacht. Ich glaube, es ist Quatsch.
Aber ich meine, die Sachen denken sich ja echt schöne Sachen aus. Also ich meine, ich habe, glaube ich, mal gefragt, ChatGPT, was ist eigentlich Binärgewitter? Und er hat sich da sowas Geiles zusammengereimt, dass ich das ja tatsächlich auf unsere Webseite gepackt habe.
Ja, er will halt gefallen.
Mhm.
Ja, also ich meine,
bietet sich
hier
an.
Ja?
Mr. Mathematisches total? Modell, sexy.
Ja, der Name Binärgewitter spielt auf die binäre Codierung von Daten in der Computerwelt an. Und das Wort Gewitter vermittelt eine Idee von dynamischer, stürmischer Diskussion. Finde ich einfach geil. Also hätte ich besser nicht.
Sturm und Drang, Mann.
Auf jeden Fall, Sturm und Drang. Ja. Gut, wir wissen also nicht, woher das Wort kommt. Vielleicht kann uns ja jemand, der Hörer, aufklären. Ich finde das Projekt geil, ihr seid eher so,
mehr brauchen ja, wir nicht. Ja, total, also wenn du da einen neuen Firefox her bekommst, ist glaube ich okay.
Ja.
Warum nicht, ja? Muss halt jemand machen.
Ein mit AI-Key-Switch.
Ja, mit AI-Key-Switch und nicht Manifest V3, bitte.
Gut, was haben wir noch, wenn ihr nicht so begeistert seid von der Depp-Usine?
Doch, super geil, beste Sache. Was ist das? Mastodon-CEO.
Ja. Das ist auch eine News, die ist schon ein bisschen älter. Wie alt, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der Mastodon-CEO und Mitgründer, der Mastodon mit aus der Taufe gehoben hat, ist als CEO zurückgetreten. Der gute Gargron, Gargon. Der Eugen Rochko, Händel Gargron. Mhm. Er macht jetzt Executive Strategy und Product Advisor. Er ist eben der Gründer von Mastodon und hat sich aus dem Operativen ein bisschen zurückziehen wollen und sich ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollen.
Was macht der jetzt einfach nur Urlaub oder was ist jetzt denn Idee?
Er will sich wieder mehr auf die strategischen Aspekte.
Er arbeitet da immer noch, aber der ist jetzt nicht mehr CEO. Oder
ja.
Wie?
Okay. Ja. Genau.
Okay.
Und der ist jetzt CEO. Gibt einen Blogpost, My Next Chapter with Mastodon. Und nach 10 Jahren hat er seine Rolle eben übertragen.
Das ist doch nice.
Und er hat seine Rolle übertragen und vor allem auch transferring my ownership of the trademark and other assets to the Mastodon Non-Profit.
Ja, das also, ist doch super nice einfach von ihm.
Ja, richtig.
Cooler Typ. Danke, Eugen.
Wichtiger Schritt.
Ja, ist wichtig, das stimmt. Das ganze Trademark-Sachen und sowas, dass sie übertragen sind an eine Stelle, die sich darum tatsächlich kümmern kann und nicht an eine Person hängt, ist schon echt wichtig.
Ja.
Ja, cool. Dann ist es positiv. Dann muss
auch
mal was Schönes
vielleicht
ab.
Auch eher den Blogpost als diesen Tut. Ja, so.
Passend dazu und auch positive Sachen. Es war wieder soweit. Ingo.
Yeah.
Excel-Weltmeisterschaft.
Oh Gott.
Es gibt einen neuen LeBron James auf Spreadsheets laut der BBC. Und er, und zwar der Muint, hat die Weltmeisterschaft gewonnen mit seinen krassen Excel-Skills. Er hat alle Shortcuts gewusst oder so und die benutzt auch noch. Die Leute waren sehr glücklich darüber.
Ja, okay.
Und er hat gesagt, diese Skills haben ihm geholfen bei seinem eigenen Business. Guck, er konnte quasi seinen Sport in Profit umwandeln. Ja, kann seine Arbeit zum Beruf gemacht quasi. Nee, warte, sein Beruf. Nee, weil er doch sein Spaß, Spiel, sein Sport, Freizeit zu Beruf gemacht oder so. Jedenfalls, dieser Typ hat gewonnen. Er ist der beste Excel-Typ.
Aha.
Bist du begeistert, Ingo?
Total.
Bist du so begeistert wie Debian?
Nee.
Weniger begeistert? Was soll das? Du solltest mehr begeistert sein von diesem Typen.
Mhm. Bin ich total nicht.
Weil der ist der neue Excel-Champion. Davor war es ein anderer Typ, 3 Jahre lang. Der ist es nicht mehr, sondern ist ein neuer. Na gut, ich mach mal weiter.
Ja, bitte. So,
Ingo ist nicht überzeugt.
Nee.
Kann wieder zu seiner Debusine zurückgehen. Was, GitHub Actions Runner? Das ist irgendwelcher Quatsch hier, oder? Ach so, GitHub Actions Runner kosten jetzt Geld für private Repos, selbst wenn du die Actions Runner selber hostest.
Ja, das macht keinen Sinn.
Ja, macht keinen Sinn, oder?
Na, Moment. Also wie, das macht keinen Sinn. Da ist doch der Titel von dem Blogpost ist, dass sie es simpler pricing at better experience.
Ah ja, na dann.
Also es muss doch besser werden.
Ja, better experience für Microsoft, weil sie da mehr Geld von dir machen. Ja, genau. Ups, das ist genau das. Also es gibt bei GitHub diese Actions, GitHub Actions. Es gibt Actions Runner, also es gibt quasi diese Geräte, die sich darum kümmern, dass deine Action ausgeführt wird, also dein CI-Job. Und es gibt die Möglichkeit, eigene Actions Runner bereitzustellen, auf denen dann quasi dieses Ding läuft, anstatt dass du das von Microsoft nimmst. Und das kostet Geld. Das ist quasi die gesamte Geschichte. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was es soll, aber ich glaube, Microsoft denkt sich dabei was.
Ich denke, das hat mehr Produktstrategie als wirklich Community-Aspekte. Und das zeigt einfach, dass es nicht so gut ist, dass so viel Community auf GitHub passiert. Oder?
Ja. Ich denke schon, ja.
Ja.
Aber das dezentralisiert sich ja jetzt auch langsam, würde ich jetzt sagen. Aber
wohin?
Es braucht.
Wohin?
Muss nicht zu diesem Codeberg oder so.
Ja, okay. Und also wenn du da wirklich Movement siehst, finde ich das gut.
Ich habe ein Projekt, beziehungsweise ich bin Maintainer von einem Stück Software in Nixpackages und da ist der GitHub Mirror tatsächlich down gegangen und gegen diesen Codeberg Mirror ausgetauscht worden. Mindestens an einer Stelle, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt ein Stück weit anekdotisch, aber irgendwas sieht man da schon, ja, dass auch quasi das Gefühl da kommt, je mehr quasi auch solche Dickmoves da von Microsoft gepult werden, desto eher haben auch die Leute den Schmerz, ja, solange es quasi nicht wehtut, passiert natürlich auch nichts.
Ja.
Und ja, deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind.
Ja, gut.
Verlinke
noch mehr hin, aber reicht ja auch nicht. Also im Grunde musst du auch wieder deine eigenen, also Codeberg ist ja auch nur eine, ist nicht sogar ein deutscher Verein oder so, ne?
Ja, ist ein e.V., ja.
Genau, also die haben natürlich auch nicht die ewig große Infrastruktur, aber du kannst ja Forgio oder wie auch immer die Software dahinter irgendwie so heißt.
Forgio.
Forgio, geil, ja. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Mhm.
Selber, ja.
Selber hosten, genau. Und selber die Sachen, also selber einen Codeberg hosten quasi.
Mhm. Deinen eigenen Codeberg haben. Man muss halt gucken, dass du nicht von irgendwelchen AI-Scraper scraped wirst, weil das ist schon echt übel gerade.
Echt?
Das macht so überhaupt keinen Sinn einfach, ja. Du hast quasi du hast einfach nur so ein Git-Server und du wirst so komplett fertig gemacht von diesen Scrapern, wenn du da nichts gegen tust. Das ist komplett absurd. Irgendwie 200.000 Calls pro Tag von irgendwelchem AI-Shit. Es passiert nichts auf diesem Server, ja. Es passiert literally gar nichts. Aber das wird diese Scraper nicht davon abhalten, nicht doch nochmal nachzuschauen. Kann ja sein, dass jetzt auf dieser Commit-ID was Neues passiert ist. Ist nicht. Es wird sich niemals was daran ändern. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach kompletter Quatsch.
Andere scrapen dafür das ganze Spotify und backuppen das sozusagen.
Und zwar, Anas Archive ist berühmt, würde ich jetzt sagen, für berühmt-berüchtigt für die große Menge an Literatur und Büchern, speziell im Kontext Non-Fiction, also quasi alles wissenschaftliche Literatur kann man dort finden, wenn man danach sucht. Und Anas Archive hat sich jetzt quasi zur Aufgabe gemacht oder fertig, ich würde sagen, die Aufgabe ist fertig, alles von Spotify zu scrapen. Also alle Musik und alle Metadaten zu dieser Musik zu scrapen und die der Community bereitzustellen. Was jetzt gerade, was das bedeutet, sind 300 Terabyte Torrent, der gruppiert ist nach Popularität und mit 256 Millionen Tracks drin. Und das ist schon ein großer Korpus, würde ich jetzt sagen. Diese ganzen AI-Scraper, die werden da sehr glücklich drüber sein. Da müssen sie nämlich nicht mehr bei Spotify nachfragen, die ganze Zeit. Und auch so, natürlich für alle anderen, quasi für Wissenschaft ist natürlich dann schon eine spannende Sache quasi. Allein die Metadaten zu haben, ja, die Frage ist, ob das so okay ist und so, das ist eine Grauzone, würde ich jetzt sagen. Aber
die haben auch die Musik runtergeladen?
Ja, yeah. Die ist aber gerade noch nicht, die ist quasi noch nicht, steht noch nicht bereit so. Ja, die haben alle Musik runtergeladen, 300 Terabyte.
Wow.
Ja, ist krass.
Ja, schöne Graphen haben sie in dem Blogpost drin.
Mhm. Oh ja, sehr viele schöne Graphen, ja.
Graph, das ist ganz wichtig.
Zum Beispiel Mode Distribution by Musical Keys. Welche Musical Keys besonders, besonders oft verwendet werden in Musik. Ja, ist cool.
Ja.
Und da mal gucken, was da jetzt noch rauskommt. Das ist jetzt quasi erstmal der Korpus, der bereitgestellt ist. Aber was dann jetzt Leute damit noch anfangen, das ist noch eine andere Frage. Ja. Und wie man das findet auf verschiedenen Ebenen bezüglich Rechtszeug und sowas. Aber das ist ja egal.
Man lässt auf jeden Fall AI drüber jagen.
einfach mal AI fragen. Hier, 300 Terabyte, go. Und dann macht er schon irgendwas.
Ja, zur Not neue Lieder komponieren.
Genau, sagt er hier, nimm alle 300 Terabyte, mach das Standardlied draus. Ein Standardlied, was alle mögen. Und dann wird das beste Lied.
Ja.
Aber das hatten wir schon. Das war dieses eine, in der letzten Sendung, irgend so ein amerikanisches Dings, was AI generiert wurde.
Der Chat sagt, wir sollten Glühwein trinken. Das stimmt eigentlich.
Wieso?
Das wäre eigentlich sinnvoll gewesen. Ja.
Ist so weit oder was? So. Ach, es ist Weihnachten.
Ja, es ist
Weihnachten. Scheiße.
Ja, hätten wir machen sollen. Ja, ja. Ich habe kurz dran gedacht, aber das ist auch
vergessen. Hast du dran gedacht und hast uns nicht Bescheid gesagt?
Ja, ja. Ich habe auch leider keinen Glühwein hier.
Das kriegen wir vielleicht bei der nächsten Sendung hin. Geht das? Kriegen wir das hin?
Zum Not können wir auf jeden Fall Chunk trinken und so.
Ich würde auch sagen, das ist die bessere Variante.
Wir können den Chunk heiß machen. Das ist wie Glühwein quasi.
Du hast interessante Ideen.
Bitte nicht.
Lecker. Okay. Kommen wir wieder zu den ernsten Themen des Lebens. Von unserer Primärquelle Tarnkappe Info stammt die News, dass Proton, bekannt von Proton Mail, die Schweiz verlassen will. Also zumindest die Infrastruktur ziehen sie jetzt mal raus. Spannend finde ich ja, dass Teile nach Deutschland gehen. Aber ja, Deutschland und Norwegen. Ja, also scheinbar hat die EU jetzt bessere Gesetze als die Schweiz. Leider fehlt unser Schweizer heute, um die
das einzuordnen.
Die VÜPF uns erklären zu können.
Hüpf. Ist doch klar.
Funktioniert auf jeden Fall besser als Sebusine.
Die Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs.
Hört sich sehr deutsch an, würde ich sagen. Ich hätte gedacht, es ist deutsch.
Vielleicht, weil die da so reden auch, ja.
Das ist komisch. Haben die das schon immer gemacht?
Nee, der Schweizer, den wir haben, der redet auch zumindest sowas.
Der redet deutsch. Zumindest sowas.
Zumindest verstehe ich ihn, meistens. Von dem her, ja. Da soll es jetzt drum gehen, auch, und das dachte ich, ist bei uns in Deutschland, wobei wir ja auch schon wieder drüber diskutieren, ne? IP-Adressen sollen gespeichert werden, also wahrscheinlich ziehen die jetzt kurzzeitig mal ihre Server nach Deutschland, um sie dann festzustellen, ah, hier ist ja noch bescheuerter, die ziehen wir dann gleich mal noch weiter weg oder so, also nicht Island oder keine Ahnung, was sinnvoll ist. Ja. Hier oder der Auslöser, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal, ne? Ja. Dass eben diese neue gesetzliche, oder nee, es ist gar keine gesetzliche Regelung, sondern es soll eine Verordnung sein, was das Ganze auch noch ein bisschen problematischer ist, statt irgendwie das Volk drüber abstimmen zu lassen. Dann wäre es halt ein Gesetz dann an der Stelle, wird das irgendwie anders gemacht. Jedenfalls sollen Metadaten gesammelt werden, das findet Proton nicht gut und vorher haben sie nur gedroht und jetzt agieren sie auch und ziehen, wie gesagt, Teile ihrer Infrastruktur woanders hin. Noch ja, wird die Firma da bleiben.
Kurz dazu, es soll schon eine Revision des Überwachungsgesetzes sein. Also diese FÜPF ist eine Revision des Gesetzes.
Okay.
So, und die stellt EU-Standards in den Schatten und Kritiker sagen, das ist Massenüberwachung statt gezielter Ermittlungen. Generalverdacht statt Rechtsstaat. Und der Proton-CEO sagt dann, wer Gesetzgebung der Polizei überlässt, sollte sich nicht wundern, wenn er eines Tages in einem Polizeistaat aufwacht. Sie machen da schon eine ganz schöne Welle.
Ja.
Das ist sicherlich zu Ende gedacht. Also genau, das ist dann für Proton jetzt nicht mehr tragbar. Und er sagt eben, oder sie machen es auch an dem Beispiel, dass das nicht rein theoretisch ist, weil schon 2021 wurde ein Klimaaktivist anhand von Proton-Daten identifiziert, die Proton liefern musste aufgrund der Gesetzesdaten. Also Proton hat schon immer mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet bei schweren Verbrechen, wenn es rechtlich sauber war, also dann gerichtsbeschlossen, ein Richter hat da drauf geguckt, die alles Nötige ist getan worden. So, dann gaben sie auch IP-Adressen raus. Und so war es dann auch 2021 bei diesem Klimaaktivisten und Proton musste und hat kooperiert. Der Punkt war, dass sich später herausgestellt hat, dass die Schweizer Behörden diesen Aktivisten rechtswidrig als Terroristen eingestuft haben. Das heißt, diese Verfolgung war in dem Maßstab nicht gerechtfertigt. Und das ist dann ein Vorzeichen dafür, was folgen kann, wenn die Revision des FÜPF so durchgeht, wie sie geplant ist.
Das ist nicht gut.
Genau, und deswegen der KI-Dienst LUMO auf deutschen Servern, Norwegen als Standort. Und die Ironie ist ein bisschen, dass jahrelang die EU für Überregulierung gescholten wurde und die Schweiz jetzt da beim Thema Überwachung noch einen Schritt weiter geht.
Jetzt haben die Flagge aufgenommen und weitergetragen.
Ja.
Toll, oder? Ja. So wünscht man das.
Nee, berauben sie sich natürlich, um auch eine gewisse Industrie da an der Stelle vorher zu sagen, okay.
Es ist ein Qualitätsmerkmal der Schweiz, was da aufs Spiel gesetzt wird.
Ja, beobachten wir weiter, wie sich das entwickelt. Nächstes Mal hoffentlich wieder mit einer Einschätzung von unserem Schweizer.
Ich meine, was man sagen kann, dass es halt wichtig ist, dass Unternehmen und deren IT-Entscheider oder Entscheider insgesamt klar Position beziehen und digitale Souveränität nicht die Diskussion so gefärbt ist, dass es bedeutet, wir dürfen nicht mehr in den Staaten kaufen. Es geht bei Souveränität ja gar nicht um die Herkunft, wo man einkauft, sondern wie man einkauft und dass man selber handlungsfähig bleibt. Und das müssen wir in Konsequenz dessen dann auch den Nutzern zugestehen. Und dafür ist ein rechtsstaatlich abgesichertes Maß an Privatsphäre unablässlich.
Und insbesondere, wenn man so ein Unternehmen ist wie Proton, was ja explizit damit wirbt, ich meine, ich gehe ja da zu diesem E-Mail-Anbieter hin und vertraue darauf, dass sie das Bestmögliche machen, um meine Daten zu schützen. Und wenn sich dann diese gesetzlichen Regelungen so ändern, dass das eben nicht mehr machbar ist, dann würde ich als Kunde auch erwarten, dass sie dementsprechend reagieren. Also ist es nur richtig und logisch, dass da nicht nur eine Welle gemacht wird, sondern dann auch gehandelt wird. Gut. Kommen wir zu Nix, KDE, Nix, Nios.
KDE, Nios, heißt das.
Nios.
Nios. So wie The Night to Say Nicht. So wird das gesprochen anscheinend.
Okay.
Und es ist, in der KDE-Community geht es viel darum, jetzt zu schauen, wie kann denn KDE aussehen mit einem Unterbau, der immutable ist, also quasi keine, dass alle Systemkomponenten nicht veränderbar sind. Und es gibt da zwei Ansätze, es gibt KDE, es gibt irgendwelche anderen Ansätze. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen dritten Ansatz von dem Entwickler Zürich, würde ich sagen. Und der basiert seine immutable KDE-Distribution nicht auf irgendwelchen anderen Konzepten, sondern er basiert es auf NixOS. Und er sagt dann, wir machen ein KDE-Betriebssystem, was NixOS als Unterbau hat und alle coolen neuen KDE-Features mit reinbringt. Und man kann dann quasi immutable spielen. Und er ist sein eigener Distro-Maintainer dann für diese Distribution. Und ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Der Name ist auf jeden Fall sehr gut. KDE nicht was.
Okay.
Dann und genau. Es gibt hier der andere Ansatz war KDE Neon Core. Das ist auch so ein immutable Ansatz, der ähnlich wie Ubuntu Core, der basiert auf Ubuntu Core und der versucht auch genau diese immutable Betriebssysteme zu denken, mit KDE obendrauf. Und das war die Idee. Ich weiß nicht genau, wie das andere Ding funktioniert, aber ich weiß, wie nächstes funktioniert. Und er hat das jetzt mal zusammengezimmert, hat gesagt, hier,
das ist mein Vorschlag.
Das ist quasi mein Vorschlag, genau. Und hat es mal der Community jetzt gezeigt. Und ich glaube, es kann ziemlich gut funktionieren, weil jeder, der quasi eine Nixos-Konfiguration baut, ist sein eigener Distribution Maintainer. Weil du baust quasi ein System, was immer genau gleich aussieht, was quasi deinen Bias drin hat, mit ein Stück Konfiguration. Also du brauchst keine andere Distro mehr. Du nimmst einfach NixOS und hast dann deine Config oben drauf und dann ist es KDE NixOS.
Deine eigene KDE-Distro.
Ja, deine eigene immutable KDE-Distro.
Die nur noch jemand benannt hat, weil eigentlich ist es ja.
Ja, genau, eigentlich ist es nichts, so, ist es richtig, genau. Aber ansonsten kommst du ja zu nichts, ja.
Okay, ja. Doch, man kommt zu nichts, aber die. Ja,
alle kommen so zu nichts.
Alle kommen so zu nichts.
Was mir schon aufgefallen ist jetzt in diesem Jahr, dass NixOS schon viel Reputation jetzt gewonnen hat und viel irgendwo durchgebrochen ist an anderen Stellen als meinem eigenen Kreis, was ich ja grundsätzlich erstmal cool finde. Ja, aber es hat viel Traktion gewonnen in der letzten Zeit, speziell auch mit diesem ganzen Immutable-Zeug und so, weil das quasi schon immer darauf aufgebaut hat. Und Configuration as Code ist auch so ein Stichwort, ja, weil die Leute merken, wie beschissen Ansible ist einfach. Das ist meine Theorie. Also ich habe es so gemerkt. Ja.
Gut, wenn ihr KDE mögt, guckt euch doch mal und NixOS und oder NixOS.
Ja, beides. Ne, guckt euch KDE nie OS an und dann könnt ihr da.
Genau, aber sprecht es nie wieder nicht aus.
Mehr Kommen Zeit, wir. Mehr Testhardware. Das wäre praktisch.
Ja, nimm doch, du hast doch Hardware. Benutz sie doch einfach.
Mehr Testhardware.
Noch mehr. Ist Angst oder was?
Ja, ich habe dir neulich davon erzählt, dass ich auf das MacBook da was installiert habe und das läuft jetzt. Jetzt will ich da nicht noch wieder was Neues installieren.
Stimmt, ja, das ist schon läuft, das ist doof dann.
Ja. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie, den Themen. Habt ihr Themen mitgebracht? Echt? Ist halt ja Freaks.
Okay, jetzt das Wort Themen ist natürlich auch ein sehr großes Wort und an Betracht der Uhrzeit nennen wir sie einfach.
Ja.
fangen wir an.
Ich habe mein Thema schon gleich verschoben, weil ich gedacht habe, das dauert mir zu lange.
Hättest ja schneller reden
in
können.
Anbetracht des Zustands, in dem so die Plattformen sind, auf denen wir uns oft bewegen und manchmal so sozial gezwungen sind, da zu bewegen, weil viele andere Leute da sind.
Habe ich nicht das Problem.
War ich sehr froh, über eine Initiative zu stolpern, die sich Social Media Bill of Rights nennt. Und sie trägt den Untertitel It's time to reclaim our digital communities. Und das Ganze findet sich unter rights.social und ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und wie ich finde, eine sehr gute Initiative, um transparent zu machen, in welchem Zustand die Plattformen so sind, weil es dabei dann auch direkt eine Vergleichstabelle gibt, was bei dem einen oder anderen Netzwerk gut ist, was nicht so gut ist und in Gegenüberstellungen dann auch einfach die Argumente deutlich werden, warum man Dinge nicht nutzen sollte. Ja, also um dieses ganze Geschichte von offenen Plattformen und nutzerfreundlichen Plattformen voranzubringen, ist das eine coole Seite. Und um nochmal auf den Punkt zu bringen, worum es bei Social Media eigentlich gehen sollte, im Sinne der Nutzer, ist es ein wunderbarer Link, den man Leuten geben kann, die sich fragen, was ist denn eigentlich der Punkt mit, wo ist das Problem mit Facebook? Ja. Und daher das mal so genannt. Wie machen wir jetzt ein Thema draus? Sonst ist es ein Pick.
Ich schieb's ja, einfach in die reicht. News mit rein.
Weiß ich jetzt wer auch hat genau. Die jetzt
was willst du noch sagen? War,
zu dem genau, Ding? Wer hat die aufgeschrieben? Ist es irgendeine, also
das muss man jetzt
hängt
machen?
Das an irgendjemand von irgendjemand, ne, den man kennt?
Rebel? Sagt dir Rebel was?
Nee.
Okay, das ist essen? Auch nur der Spitzname von dem Founder und CEO von Verse. Und
wer
das
ist Verse?
Ist eine Public Benefit Corporation.
Okay.
Und der war CTO bei Odeo, was später Twitter wurde. Also insofern hat das jemand aufgeschrieben, der sehr tief in diesem ganzen Social Media Dschungel drin steckt und sich dann irgendwann dazu entschlossen hat, etwas Gemeinnützigeres zu tun.
Okay. Ja, eine schöne Übersicht hier über die ganzen Plattformen. Warum die gut oder schlecht sind.
Genau, Rebel hat Nos.social lanciert und die nutzen Nostre als Protokoll. Über Nostre haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Nostre geht ein ganzes Stück weiter als ActivityPub, weil sie auf Kryptographie basieren und der Zugang nicht über Accounts reguliert ist effektiv, sondern du hast selber deine Keys und kannst auch über verschiedene Server deine Posts absetzen.
Mhm. Das ist gut, oder?
Das ist nicht schlecht. Das ist, glaube ich, für den Nutzer, also das,
das nutzbar zu machen, noch mal anspruchsvoller als das Fediverse.
So. Aber ja, haben wir nicht gesagt, da steht jetzt auch so Blue Sky mit dabei, und haben wir nicht gesagt, dass sie Perks sind auch?
Blue Sky machen so ein bisschen Freedom Washing. Und die Blue Sky bekommt in dieser Tabelle bei Privacy and Security ja auch nur 2 Sterne, zum Beispiel. Ich würde die nicht mit 4 Sternen bewerten. Mhm. Also meine Kritik ist an dieser Tabelle, und natürlich ist immer erlaubt. Wahrscheinlich ist es so der Vergleich zu Twitter und Facebook, der Blue Sky da so gut dastehen lässt.
Das ist nicht Twitter. Können Sie auch daneben schreiben können. Aber das ist
nicht, wenn ich aus Blue Sky meine Daten alle rausholen kann und sie da alle löschen kann, ja, vielleicht, jetzt, aber ansonsten.
Kannst du ja mit der DSGVO, nicht. Kannst du es ja immer, kannst du ja auch sein. Von diesen Plattformen kannst du die Daten rausholen.
Ja.
Man weiß nicht genau. Also, ja, muss man jetzt irgendwas machen da? Muss ich da irgendwo was drücken, damit ich dabei bin?
Dir den Link merken und den Link verteilen, damit die Leute, wenn sie sich mit Social Media beschäftigen wollen, sich mit den richtigen Aspekten von Social Media beschäftigen.
Genau.
Social Media ist eben nicht Likes und Klicks.
Nur schauen, das oder? Ist
echt nicht?
Echt nicht? Ich
dachte, darauf fahren die Leute
ab. Das ist es. Ich dachte, dass du da Werbung guckst.
Ja, also es kommt immer auf die Perspektive an. Es ist vollkommen richtig. Es ist, je nachdem, welche Ziele man verfolgt, gibt es viele Leute, die zu Recht das Interesse haben, viel Visibility zu bekommen. Das ist auch völlig okay. Was nicht okay ist, sind die Algorithmen, die da unten auf den Plattformen praktizieren, wie das passiert, dass manche sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und andere nicht mehr, und dass, wenn Leute sich mal in einer Bubble bewegt haben, da effektiv nicht mehr rauskommen, ohne sich einen neuen Account zu machen.
Ja, genau. Also ich habe ja auch seit kurzem jetzt auch einen Instagram-Account.
Was hast du, Ingo?
Ich habe einen Instagram-Account mehr gemacht.
Warum?
Weil ich musste für die politische Arbeit, weil ich eben da an der Stelle die Inhalte, die ich transportieren will, anders nicht transportieren kann, beziehungsweise nicht die richtigen Gruppen erreiche. Also ich kann das schon verstehen, ne? Das ist eigentlich nichts, was ich normal machen würde, aber genau, wo ich jetzt schon kein WhatsApp und Co. benutze, war das jetzt so das, wo man dann doch wieder mit dem Facebook-Konzern in Kontakt kommt. Ja. Aber ja, da muss man eben wissen, was man tut, warum man es tut, und hatten wir heute schon mal Folgeabschätzung. Und in dem Fall ist es eine Social-Media-Datenfolgeabschätzung. Muss man natürlich für sich entscheiden, ob das für einen in Ordnung ist oder eben nicht in dem Kontext. Genau. Also guckt euch rights.social an, und ja, wenn ihr noch nicht seid, entscheidet euch vielleicht für eins der offenen Protokolle, um eure Kommunikation darüber abzuhandeln. Gut, kommen wir weiter, oder?
Mhm, genau, da kommen wir als Divine. Nächsten Punkt kommen wir auch zu jemandem. Das ist nämlich der gleiche letztendlich, der die Initiative mit dem rights.social gestartet hat. Der hat Divine.video reanimiert, so hört man, und möchte damit eben einen Gegenentwurf zu TikTok und YouTube Shorts, Insta Reels etablieren. Und da geht es vor allem darum, dass keine Werbung, kein AI-generierter Content möglich ist. Also sie schreiben sich dick auf die Banner, also alles human generiert. Nicht, kein Slurp heißt das Wort, Slurp, wonach ich suche. Ja. Kein AI-Slurp.
Ja. Ja, wie machen die das?
Ja, sie
sagen es einfach, oder was?
Nee, ich vermute, sie verifizieren es. Also
wer guckt sich das an?
Sie versuchen, die AI.
okay.
Keine Ahnung.
Tell me more.
Habe ich nicht reingeschaut.
Okay. Ja. Weil das kannst du ja immer schon behaupten, aber das ist ja quasi jetzt auch schon für uns ein Stück weit schwierig zu sagen, ob jetzt irgendwelche Sachen echt sind oder nicht. Ja, wenn du die beschissene Werbung von deinem lokalen Bahnanbieter oder sowas anschaust, dann merkst du schon, dass es AI generiert ist, aber an ganz vielen Stellen kannst du es vielleicht nicht mehr so einfach machen.
Sicherlich eine valide Frage und interessant zu beobachten, was aus diesem Vorstoß, da nochmal eine Initiative an den Markt zu bringen oder eine Alternative zu diesen etablierten Plattformen an den Markt zu bringen, was daraus dann wird.
Mhm.
Also, wenn ihr von dem Doomscrolling auf TikTok, YouTube Shorts oder Insta genug habt, schaut euch mal divine.video an.
Ich frag mich ja, wie viele Leute wir hier bei uns haben, die auf diesen Plattformen unterwegs sind. Nur, also, keine Ahnung, rein Interesse halber, das kann schon immer alles mal passieren.
Wenn ich mich so umgucke, gibt es wenig Leute, die kein Doomscrolling machen.
Ingo, ja, das, hast ja, du das mit deinem, jetzt, mit deinem Instagram-Account
ich merk, auch gemacht? Ich merke das tatsächlich. Also ich meine, ich habe das früher ja nicht gemacht. Ne? Ich hatte kein Facebook mehr und Insta hatte ich auch nicht. Das habe ich jetzt erst seit kurzem. Und du bist dann, machst dieses Doomscrolling doch manchmal. Und denkst dir, das ist total bescheuert. Aber ja, es ist, man fällt darauf rein.
Das
und
krass,
das, obwohl man eigentlich alles besser weiß.
Sogar der
das
Ingo.
Das ist schon Schlimme.
Das ja, ist das Schlimme, ja. Du kannst
ja, das dein, ist echt schlimm.
Kannst dein Steinzeitgehirn nicht so einfach austricksen, nee, dass du es nicht mehr machst, nee, aber du wirst nee ausgetrickst.
Ja, definitiv.
Das ist schon krass.
Deswegen folgt mir alle auf Insta.
Ingo, weiß, wie es läuft.
Gut, und demnächst auf Divine-Video oder so. Aber da erreiche ich ja auch nicht die Leute, die ich erreiche. Das ist ja das Problem.
Divine-Video ist aber nicht so ein Christenscheiß oder so. Nee, ich weiß es nicht. Fühlt sich so an. Hört sich so an.
Der Diviner.
Divine-Videos. Lobe den.
Ja, Namen. Aber auch die müssen natürlich auch irgendwie Geld verdienen, ne? Also ich meine, oder
machen die das?
Eben, oder einen großen Verein dahinter haben, der irgendwie Geld einsammelt. Ansonsten wüsste ich nicht, wie die das für alle Ewigkeit halten können. Also ich meine, Mastodon funktioniert ja auch nur, weil es genug Instanzen gibt und Leute das aus entweder Altruismus betreiben oder eben irgendwie Spenden einsammeln. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, ob sich, müssen wir in einem Jahr nochmal drauf gucken oder in zwei Jahren, ob das immer noch da ist, ob das genug, also auf der einen Seite Traktion gekriegt hat und auf der anderen Seite sie irgendein Modell gefunden haben, ohne dass sie die Daten dann doch wieder verkaufen. Bin ich gespannt. Also kann funktionieren, aber kann auch schief gehen, weil gerade so Videos hosten und so, das ist ja nicht so ohne. Das ist halt nicht nur ein bisschen Text, also ne, weil ihr erinnert euch ja, dass selbst ich Probleme hatte, den Mastodon so einzustellen, dass eben nicht so viel gecached wird, dass alle meine Festplatten volllaufen.
Ja,
das
ist nicht so easy einfach.
Das, genau, dass so regelmäßig die Sachen löscht. Und ich meine, wenn jemand lauter Videos bei mir hochlädt, das kann ich weniger steuern. Also bin ich gespannt. Also ich finde die Idee super. Wie gesagt, man muss natürlich gucken, ob man die Zielgruppe erreicht, die man erreichen will. Aber wie die sich dann finanzieren, wird mich dann auch interessieren. Okay, haben wir noch was unter Themen?
Ja, und zwar mal wieder eine Petition.
Oh, das unterschreibe ich gleich.
Und zwar Anerkennung von Open-Source-Arbeit als gemeinnütziger, als Ehrenamt in Deutschland.
Das ist cool.
Erreicht sind bisher 6.000 von 30.000 nötigen Unterschriften. Ist auch keine Bundestagspetition, ist auf Open Petition. Ja, und ich denke, in diesem Podcast muss ich nicht weiter erklären, warum das eine gute Sache wäre.
Ja, definitiv. Also, egal, ob man sich kommunalpolitisch engagiert und da ist es ja ehrenamtlich anerkannt oder dich in deinem, weiß ich nicht, als Vorsitzender von deinem Sportverein oder so. Also, wenn Open Source Arbeit auch Ehrenamt wäre, das wäre steuerlich schon vom Vorteil. Von dem her, ja, gerne, unbedingt. Pro.
Sehr cool, hast du schon unterschrieben, Ingo?
Er ist nicht ganz so einfach. Ich muss hier was ausdrucken.
Ach du Scheiße.
Okay, das muss ich mir dann nochmal, ja, nehmen wir zum Kongress mit. Da können wir alle unterschreiben und das kann man bestimmt irgendwo eintüten, oder, an dem Tag? Das kriegen wir irgendwie hin.
Das kriegen wir hin.
Sehr schön.
Ja, dann druck mal eins mit aus für mich, dann kann ich da mit unterschreiben jetzt.
Ja, aber nicht mit einem 3D-Drucker,
irgendwas
oder?
Ausdrucken? Aus dem 3D-Drucker ausdrucken, ja, genau.
Ja, nee, also drucken wir aus, nehmen wir mit, machen wir auf dem Kongress und wir sind jetzt beim 3D-Druck der Woche.
Ach so.
Was habt ihr gedruckt?
Ja, dieses Ding, was wir gerade gesagt haben. Was habe ich gedruckt? Ich hab was gedruckt und zwar, ich habe eine.
Das ist ja cool.
Okay.
Ihr kennt ja diese Holzzüge, diese Brio-Holzzüge, die es auch von IKEA und so gibt. Da gibt es viel Krempel, den man nachdrucken kann. Also hast quasi ein komplettes eigenes eigenes Krams, was du damit machen kannst. Was ich jetzt hier rausgesucht habe, ist eine Wackelstrecke für den Zug. Und das geht natürlich besonders gut mit den Zügen, die automatisch fahren, das ist ja klar. Aber der Zug wackelt da sehr, sehr gut drüber, das kann ich so sagen. Ja. Also es ist wunderbar wackelig und der fällt nicht runter.
Krass.
Es gibt ein schönes GIF dazu, wo der so rüber wackelt über diesen Weg. Der wackelt da auch mit mehreren Anhängern drüber. Kann ich empfehlen. Das ist ein schöner Druck. Und auch sehr einfach.
Sehr schön. Coole Geschichte. Gut. Markus, hast du auch was gedruckt?
Nein, ich habe nichts gedruckt. Aber ich habe eine Geschichte. Oh. Und zwar wurde ich gebeten, einen Polarexpress zu drucken, nachdem besagter Film geschaut worden ist. Und der Wunsch danach war so groß, dass sich der Wünschende sich selbst auf die Suche machte und tatsächlich mehr oder weniger zufällig beim Bildergucken darauf gestolpert ist, dass es auf Kulz3D.com tatsächlich ein Polarexpress-Modell gibt.
Kompletten oder was?
Ja, so, also die Lok. Ja, tatsächlich, das Modell ist tatsächlich ein File, ein STL, ist nur die Lok mit Tender und das andere ist die Lok mit Anhänger, also mit Personenwaggons.
Mit den Passagierwaggons, ja, okay.
Ja, genau. Und ich habe dann mich hinreißen lassen, zumindest mal zu versuchen, das zu drucken und habe das dann genommen und in den guten Slicer geladen, in den Slicer Next und stellt sich raus, ohne Nacharbeit ist dieses hübsche Modell nicht zu drucken, weil aus irgendeinem Grund verschwinden Seitenwände, also ich habe nicht viel Zeit reingesteckt, das jetzt noch näher zu ergründen und dann sieht das Modell sehr zerfleddert aus. Also
es sieht auch schon auf dem Preview kaputt aus, als würden ihm da quasi die Wände fehlen, ja.
Irgendwas, das hat jemand vielleicht schon mit viel Mühe modelliert und so, dass es schön aussieht, aber eben modelliert, dass es schön aussieht und nicht modelliert, damit es druckbar ist. Das ist ein bisschen schade und jetzt müsste man da wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit reinstecken, um das rund zu bekommen.
Das ist doof.
Leider hat das auch dort noch niemand kommentiert. Und
vielleicht kannst du ja irgendwie AI fragen.
AI, du meinst AI kann
Please Dings, repair und dann go.
Fix it for me.
Please fix it. Please fix for 3D printing. Thank you. No, make no mistakes. Ich weiß nicht genau. Vielleicht.
Ich habe Zweifel.
Aber vielleicht kannst du es in deine Dings da reinladen und dann geht es los oder so. Makerworld hat doch so AI-Krams. Vielleicht kannst du sagen, please fix. Ja, vielleicht gibt es irgendwas. Vielleicht kennt ihr auch was. Also die Hörer, dann können die dir helfen. Oder sie können den für dich reparieren zu Weihnachten. Ist ja bald Weihnachten. Geschenk. Ist ja nicht mal für dich, oder? Ist für irgendjemanden.
Nee, genau. Ja.
Dann lass dich da nicht anhobeln, Mann. Sag, er soll dir ein Modell geben, was funktioniert und kein Müll.
Ja, ich bin schon emotionally attached. Also es ist nicht einfach irgendwer.
Tja, ja, dann hast du dich wohl so doch anhubeln lassen.
So ist das.
Na gut.
Okay. Gut, dann kommen wir zum Laserfuß. Ah, nee, Mimimi.
Ja, man muss ein bisschen rumheulen dürfen.
Ja, erzähl mal.
Ich hab ja schon.
Du hast schon, genau. Und ich habe hier noch eben reingeschrieben, dass es NTFS File Recovery ist ein Thema, was man nicht mal kurz durch Anwerfen von Fotorec lösen kann, offensichtlich. Es ist nicht ganz so nah die Geschichte wie der Polarexpress, aber...
Okay, hier, ich habe einen Polarexpress als Design für direkt ausdrucken.
Vielen Dank,
Make a World.
Sehr schön. So, der Fall ist, dass da jemand seine Minecraft-Welt auf einen externen Datenträger gespeichert hatte und dann leider diesen Datenträger benutzt hat, um einen Recovery-Stick zu erzeugen mit Windows. Und die Details liegen im Verborgenen, warum dann der Stick da reingesteckt wurde, wo das Backup drauf war. Anyways, es ist, jeder, der Minecraft kennt und weiß, wie viel Zeit man am PC verbringen kann, wenn man jung ist, weiß, wie sehr man dann an sowas hängen kann. Dementsprechend ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber es ist mir bisher nicht gelungen, da irgendwas Nennenswertes wiederherzustellen. Also Fotorec findet aus dem, also dann Was macht man in so einem Fall auch bei kaputten Datenträgern und so? Man steckt das nochmal an Rechner an, an Linux-Rechner, zieht sich ein Image mit Disk Rescue oder mit DD, wenn man es ein bisschen purer haben möchte, und operiert dann in den nächsten Schritten nur noch auf den Image, damit man nicht an vielleicht kaputtgehenden Blocks auf der Hardware oder so scheitert, sondern zumindest den Zustand festhalten konnte, der zum Zeitpunkt des festgestellten Unglücks da war. Und als Tools gibt es dann unter Linux das Fotorec und Testdisk.
Mhm. Ja.
Testdisk ist ein bisschen mehr Low-Level. Was die bequemste Variante ist, ist Fotorec. Und Fotorec geht hin und hat zu ganz vielen gängigen Dateien typische Muster und ist dann in der Lage, diese Dateien in dem Datenstream, in dem puren, zu finden und herauszulösen. Und dann geht wahrscheinlich, oder je nachdem, geht der Dateiname dabei verloren, weil es sei denn, der steht in den Metadaten der Datei selber, weil der Dateiname steht ja im Dateisystem, davon weiß die Datei selber nichts. Für Fotos und Videos und Musikstücke ist das kein Problem, weil da erkennt man am Inhalt recht schnell, wo das ist, und dann kann man das zuordnen und gut ist. Für Dateien, die so aus Anwendungen heraus erzeugt werden, so als Spielstände, die dann unglücklicherweise auch nicht eine Datei sind, sondern viele Dateien, ist das Ganze schon komplizierter und man ist eigentlich darauf angewiesen, dass man irgendwie so den Dateisystem-Verzeichnisbaum und die Dateinamen mit dazu restauriert bekommt. Und das macht Fotorec leider nicht. Und das Gemeine an der Stelle ist eigentlich, dass es im Internet Tools gibt, so Rattenfänger, nenne ich sie mal.
Mhm.
Da kannst du dir Testversionen runterladen, dann haben die ein bisschen Voodoo gemacht in dieser Testversion und wahrscheinlich ist das auch das einzige Feature, was diese Tools wirklich können. Die restaurieren tatsächlich diese Dateisysteminformationen so gut, dass sie dir einen klickbaren Verzeichnisbaum anbieten, wo du dann deine Dateien, die du ja wieder haben willst, sehen kannst.
Ah, gemein.
Und aber dann wollen sie aber benutzen. Für eine 5-tägige Lizenz $100 haben.
Das ist echt.
So, und dann geht man das nochmal so fachlich durch, wie wahrscheinlich das ist, dass wenn Fotorec da so, oder wenn man mit den Tools, die ich eben genannt habe, dann auch gar keine vernünftige NTFS-Dateisignatur da irgendwo finden kann, dass der da wirklich relativ viele Daten wiederherstellen kann, dass die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist. Und dann ist man eben da jetzt in dem Zwiespalt, wird da gepokert und da irgendwo Geld hingeschmissen, um das auszuprobieren, ob es denn geht. Und dann ärgert man sich hinterher und ist noch mehr traurig, weil dann auch diese Hoffnung dahin ist. Oder findet man noch einen anderen Weg? Also
vielleicht ja. Binwalk kannst du auch probieren.
Binwalk habe ich auf dem Image eben gemacht. War leider auch nicht erfolgreich. Also bin ich nicht kein Schritt mit weitergekommen.
Mehr
ich bin Parameter. Schon beeindruckt davon, dass dieses Tool, diese Rattenfänger, die ich eben referenziert habe, es irgendwie geschafft hat, den Verzeichnisbaum darzustellen. An den Punkt würde ich gerne kommen, dass ich irgendwie verstehe, woher kommt diese Information? Wie haben die es geschafft, die Reste von dem NTFS da runter zu kratzen, nachdem da ja ein FAT32 drüber geblutet wurde?
Bei Ext und Co. gibt es ja auch irgendwie ein Backup-Copy irgendwo.
Ja, genau, gibt es vielleicht fünfmal dieses Ding.
Gibt es sowas in NTFS auch?
Genau, aber das müsste Testdisk finden. Testdisk scannt das Image nach Dateisysteminformationen. Und das findet halt leider nichts.
Ja.
Und also dieser spezielle Voodoo, der macht mich total neugierig, wo die das da rauspulen. Und warum die Open-Source-Tools das umgekehrt eben nicht sehen. Also genau, wenn das jemand hört und Tipps hat, was man noch ausprobieren kann, immer gerne her damit. Es wäre jemand sehr dankbar, wenn Minecraft-Welt wiederhergestellt werden könnte.
Gut, dann drücke ich euch die Daumen, oder dass vielleicht einer der Hörer noch eine Idee hat, könnt ihr gerne mit in die Kommentare packen.
Oder wenn jemand
mit
einem kommerziellen Tool auch wirklich gute Erfahrungen hat, ist das vielleicht auch noch eine Diskussion. Aber wenn man bei dem Tool, was ich eben meinte, dann in die Rezensionen guckt und mal so die ganzen überbordenden Positiven ausblendet, weil die sind ja heutzutage bot-generiert, und in den bösen Stimmen liest, dann kann man schon rauslesen, dass das viel Show vorher und wenn man Lizenz-Key gekauft hat, kein Support, keine Rückmeldungen, nichts mehr. Das ist viel.
Ich meine, Support muss ja noch nicht mehr sein, aber ne, dann darf es halt nur 20 Euro kosten oder so. Dann würde man es einfach ausprobieren, machen, funktioniert oder funktioniert nicht. Aber bei 100 ist schon, dann erwartet man auch entsprechenden Support, wenn es nicht geht.
Mhm. Ansonsten piratisieren.
Das wäre auch noch eine offiziell Variante. Genau,
nicht. Nee, darfst natürlich nicht verboten.
Nein, darfst du nicht.
Würden wir niemals tun, sowas.
Das ist für einen guten Zweck.
Na, dann ist in Ordnung. Dann ist okay. Dann ist okay.
Ja,
ansonsten
natürlich nicht.
Sag ihm einfach, wir bauen auf und reißen nieder. So gibt's Arbeit immer wieder. Okay, ciao.
Genau. Ich bin jetzt weg.
Ich bin jetzt im Urlaub.
Frohe Weihnachten und so. Bye-bye.
Ja, wäre eine Option.
Genau.
Ich drücke euch die Daumen.
Ja,
dass ihr
großes,
da noch was findet.
Großes Daumen drücken von mir auch.
Kommen wir zu Lesefu. Hat wer was gelesen? Könnt ihr lesen?
Ich habe was gelesen. Oh, und ich hier nicht irgendwas drin?
Dann? Ja, du hast was, genau.
Was war das? Ach so, genau. Why do people leave comments on open benches?
Was ist
das? Es ist ein Blogpost über... Ja, genau. Erstmal über das Projekt Open Benches. Kennt ihr Open Benches?
Nee.
Kennt ihr das Projekt, wo du so diese, deinen Bahnhof als Foto machst? Wie hieß das nochmal?
Ja.
Ja. Das mit Bänken, die eine besondere, die so eine Plaque haben, so eine Plakette.
Ja.
Quasi gleiches Ding. Du hast irgendwo so eine Bank mit so einer Plakette drauf und dann machen die Leute davon ein Foto, sagen, wo die war und dann kann man es da hochladen. Das ist Open Benches.
Okay.
Und der Blogpost geht jetzt darum, es gibt bei diesem Open Benches die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Und der Blogpost redet darüber, warum die Leute Kommentare oder über was machen die Leute Kommentare auf dieser Plattform über Bänke. Und das ist ganz schön zu lesen, ja, wenn man quasi ein bisschen Positives in dieser Welt sucht, dann findet man die vielleicht einfach bei Open Benches.
Okay. Schön.
Schön. Könnt ihr selber lesen, es sind nur so zwei, drei Beispiele, aber wirklich sehr schön.
Vielleicht genau das Richtige kurz vor.
Ja, vielleicht brauchst du das, ja. Vielleicht quasi nach diesem ganzen negativen Minecraft-Ding, was nicht funktioniert, ja.
Ist nicht das Gleiche, aber ja, immerhin.
Was ganz anderes, aber in eine ganz andere Richtung, aber auch schön.
Auch, ja, schön, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Picks.
Mhm.
Picks. Mozilla, Dinosaurier. Mhm,
genau. Ihr wolltet doch schon immer den alten Mozilla-Dinosaurier wieder haben. Mit den kurzen Armen.
Ja.
Jetzt könnt ihr ihn haben als SVG. Ihr geht auf diese Seite und ladet ihn darunter. Und das ist das Original-Mozilla-Logo, die verschiedenen Designs sogar. Einmal, wo er quasi vor dieser hinter der Stadt steht, einmal, wo er nur läuft. Und ist schon sehr nostalgisch einfach, ja. The first anniversary von Mozilla kannst du da mit diesem Dinosaurier haben.
Ja, auch die animierten GIFs da.
Here are all the vector images. Ja, von 1998.
Es ist 1998, nee, fast.
Zwei Jahre noch.
Schön. Schön, wie er da schreibt, dass er sich sicher ist, dass es 98 oder 99 unter Netscape Public License lizenziert wurde, aber er keinen Beweis dafür hat.
Ich bin mir ganz sicher. Bruder, ich schwöre.
Ja, ja. Ich bin 100% vielleicht, aber schon.
Doch. Ich kann mich da total gut dran erinnern. Das war die Lizenz.
Ja. Bestimmt haben sie das gemacht damals. Okay.
Aber ist nice einfach.
Coole Geschichte.
Das ist cool. Ja.
Muss ich gleich direkt auf meine Webseite packen.
Da sind auch diese ganzen Banner und GIFs und so dabei. Das ist richtig cool.
Download the code. Oh, Wahnsinn.
Premium echt.
Ja, das ist doch dieses alte Mozilla-Gefühl. Und das wollen uns die neuen CEOs alle wegnehmen. Deswegen, fight for your rights. For your, was? Social rights oder wo waren wir vorhin?
Naja, ich denke schon.
Rights social. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu Roboter Olympics komme. Sorry, da ist also wobei
Dinosaurier gegen Roboter.
Ja.
Jetzt
okay, kommt's
langsam.
Ja, langsam, genau. Ich weiß gar nicht, wer hat das reingetan? Hat das einer von euch?
Irgendeiner. Vielleicht ist es noch vielleicht hatte ich das mit reingenommen vom letzten Mal noch. Es ist Oktober, 4. November. Ja, das passt. Genau. Und zwar ist der Artikel über die Roboter-Olympics und über einen Typ, der quasi verschiedene Aufgaben durchführt und dann von dem von Robotern, also quasi ja, von Robotern erwartet, dass sie diese Aufgaben schnell schaffen. Der beste Roboter, der Roboter, der am schnellsten ist, der ist dann der Champion in dieser Tätigkeit. Zum Beispiel eine Tür aufmachen mit einem runden Türknopf, was gibt's hier noch?
Butterbrot, ein Peanutbrot schmieren.
Ein Erdnussbrot schmieren, was gibt's noch? Also genau, ein T-Shirt falten, Socken zusammenstülpen und ich glaube, für ein Ding gibt es schon irgendeinen Roboter, der irgendwas gemacht hat. Für Türen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es quasi sein Vorschlag für die Roboter-Olympics. Und es ist sehr schön, er sieht einfach so glücklich aus.
Ein bisschen strange aus in seinem Kostüm. Aber
sehr,
okay.
Sehr strange, ja.
Er guckt auch immer sehr
gruselig.
Ja.
Vielleicht ist er ein Roboter.
Ich meine, die ganze Diskussion ist natürlich, ist das der richtige Ansatz? Also wir in einer Welt, die für Menschen gemacht ist, diese Staubsaugerroboter, von denen wir es vorhin hatten, das ist ja auch kein Zweibeiner, der einen Kasten hinter sich herzieht, an dem ein Schlauch ist, sondern das ist eine Scheibe, die durch meine Wohnung fährt, was für den Einsatzzweck total legitim erscheint. Und neuerdings werden Möbel ja auch danach designt,
der Roboter runterfahren kann.
Dass sie genügend Bodenfreiheit haben, genau. Das ist, weil die Menschheit jetzt erwartet, dass ihr Staubsaugerroboter darunter passt, was total nachvollziehbar ist. Also so, und der Roboter, der meine Haustür aufmacht, ist meine Haustür, weil dann ist da ein Motorschloss drin und
Das geht aber eher darum, dass sich der Roboter autonom in der Wohnung bewegen kann, die halt einfach schon so ist, wie sie ist.
Ja. Der Ansatz ist ein anderer.
Ja, genau. Also das ist ja auch immer quasi, was diese ganzen Roboterhersteller jetzt gerade behaupten, dass sie das alles können. Ja, dass das quasi dir voll hilft, aber wenn es quasi überhaupt gar nichts kann, von echter Welt Probleme lösen, dann ist es natürlich schon ein Problem. Und ja, also so generell, ja. Ich verstehe auch, dass Roboter nicht so laufen, dass sie nicht auf zwei Beinen laufen müssen. Ja, die können auch einfach auf ihren vier Beinen laufen und super creepy dabei aussehen. Mach da mal ein Video dazu hin. Ja, das geht alles. Die Sache ist halt quasi, ja, was will man, ja, oder was will man nicht? Also ich will zum Beispiel diese Creepy-Roboter, die auf vier Beinen laufen, nicht. Aber ich will schon gerne einen Staubsauger-Roboter haben. Ja, genau. Vielleicht will ich ja, ich weiß nicht genau, ob er mir mein Brot schmieren muss. Aber ich will dafür auf jeden Fall keinen separaten Roboter haben. Ich will keinen Brotschmier-Roboter haben. Ja,
der kochen kann.
Ja, der alles kochen kann. Premium. Und dann kann er auch gleich die Socken zusammenfalten, wenn er eh schon dabei ist.
Okay.
Oder?
Sehr gut.
Ja,
mehr Roboter. Und ob das jetzt die Olympics werden oder, wobei, gibt ja auch schon genug Olympics, also weiß ich nicht, Fußball spielen und so, müssen ja die Roboter auch alle. Also, aber warum nicht? Man kann ja auch seine Olympics nehmen. Wenn die Roboter so gut sind, dann kriegt das locker alles hin, was er sich da ausgedacht hat. So, Chuchu. Chuchu.
Genau, Chuchu. Rap.
Das ist Chuchu. Ja.
Und das ist eine Webseite, die den Bahnverkehr 2025 rappt in Europa.
Okay.
Und zwar Your Train Delay Wrapped. Und es hat ganz viele tolle Graphen. Und ich glaube, es hat eine auch so eine Page. Ich glaube, die kommt irgendwie ganz unten, wie es sich so aufgeteilt hat. Und ich muss sagen, für Deutschland sieht es nicht so gut aus.
Ach was. Naja, es wird besser.
Zwei Drittel, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Also das ist jetzt erstmal eine Opinion.
Ja, definitiv ist es. Stimmt, ist definitiv auch biased. Und meine Hauptstrecke führt halt über die Rietalbahn. Das war ein ganz schönes Tal der Tränen im Sommer. Aber im Herbst lief es jetzt auch einfach besser. Deswegen, ich bin mal gespannt, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn die neue Chuchu-Statistik da ist.
Ob es besser geworden ist.
Ja.
Ja, jetzt ist es gerade, also die Worst Station in komplett Europa ist gerade Bonn Hauptbahnhof. Mit 26% Punctuality. Average Delay ist 20 Minuten. Krass. Und da sind noch nicht mal die Züge drin, die ausgefallen sind, ja. Das hast du ja auch nicht vergessen.
Die hatten dieses Jahr auch viel zu kämpfen auf der Strecke. Da war das Stellwerk in Köln. Ja, das
gemein,
ist nachvollziehbar, dass das so scheiße aussieht. Ja. Ja. Ja,
ja, wobei, wenn das Stellwerk nicht besetzt ist und die Züge ausfallen, ist es auch wiederum nicht in der Verspätung drin.
Ja, richtig. Wenn Züge ausfallen, ist nicht in der Verspätung drin.
Ja.
Es könnte schlimmer sein, wenn wir es anders zählen.
Ja.
Es war schlimmer. Das ist eigentlich die Aussage. Ja, Schweiz mit 97,8% on time ist schon, ja, schon cool. Sie hatten 1,4 Jahre Verspätung und Deutschland mit 66 Jahren Verspätung.
67 eher, ja.
Das ist schon krass. Danach kommt erst Italien. Wir haben auch, ich meine, wir haben viele Bahnstrecken, aber trotzdem ist viel Delay. Viel Delay.
Ja, gut. Aber es wird ja jetzt endlich mal wieder ein
aber
bisschen mehr
das investiert. Ist, die anderen Länder sind einfach nicht drin. Die haben keine Open Data, was gut
ja, das ist. Oder wie. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, aber quasi, dass die Länder, die jetzt da drin sind, da ist Deutschland nicht so gut mit dabei. Italien auch nicht so gut. Aber Belgien und so, die haben, das sieht schon viel besser aus. Was willst du sagen? Ne? Frankreich auch nicht so schlimm.
Ja. Ja, aber Frankreich, coole
Statistik.
Ne,
schön.
Frankreich hat halt auch ein eigenes Hochgeschwindigkeitsnetz. Ne? Das ist halt, es ist einfach anders. Dafür finde ich die fast ziemlich schlecht, die, wie es in Frankreich hier bei der Pünktlichkeit steht. Aber gut, das werden dann wahrscheinlich eher die Regionalzüge sein, die da das Problem ausmachen in Frankreich. Mhm. Aber keine Ahnung. Mal gucken,
ist auch
nächstes Jahr.
Witzig, die Station mit den mit dem höchsten Delay sind Bonn, Regensburg, Koblenz und dann kommt Bonn-Beuel und Plattlingen danach. Okay, Plattlingen, tut mir leid, was bei euch abgeht. Das ist irgendwo in Bayern.
Best Station, Geneva Aeroport. Na dann, Deep Dive. Ja.
Ich weiß auch gar nicht, was dieses Chuchu ist. Das ist irgendwie so eine App oder so? Was kannst du damit machen? Like Waze, but for Trains. Ich
auf
weiß
jeden
nicht
Fall
genau,
sehr
wie
cool.
Das funktioniert.
Sehr cool. Ja. Kann man sich mal angucken.
Smart Travel Assistant. Travel for, aber was ist Waze nochmal für eine Web? Also für eine App?
Na, das war Auto-Dings.
Right? Das ist nur Autofahren oder wie ist das?
Aber Chuchu nicht. Chuchu ist ja scheinbar.
Ja, sie sagen aber, die
Belgisches.
Sind Waze for Trains.
Naja,
sind
Waze,
das nicht
das
die,
Auto?
Die europaweit das, auch das Züge buchen, die das handelbar machen wollen, weil du sonst wahnsinnig wirst im grenzübergreifenden Verkehr?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, das sind solche Leute. Ich weiß nicht genau, ob es die sind, über die wir schon mal geredet haben, aber ich glaube...
Wobei, nee, die sind aus Belgien hier. Die anderen waren, glaube ich, aus Skandinavien, die ich meine.
Jetzt in Beta, also noch sind die nicht so...
Du kannst per Testflight runterladen.
Genau.
Aber sie haben auf jeden Fall alle Daten erstmal gescrapped. Ist ja schon nice.
Ja. Sieht cool aus.
Cool. Na, ja, auf jeden Fall. Na, coole Seite.
Wenn sie
coole
öffentlich
Grafen.
Gibt, kann man das ja nochmal sich angucken. Gut. Dann hast du noch Sterling PDF.
Das habe ich auch noch vom letzten Mal irgendwo mitgenommen, oder?
Ja.
Sterling PDF, da hatten wir, glaube ich, auch irgendwo dazwischen nochmal drüber geredet. Die haben jetzt irgendwie ihre Lizenz geändert, aber das ist nicht so schlimm. Sterling PDF ist quasi ein self-hosted Software, wo du PDFs hochladen kannst und die dann da drin direkt im Web bearbeiten kannst. Und das funktioniert relativ nice. Du kannst es dann auch so, also so klassische Sachen wie sortier die Seiten um oder editier da irgendwie einen Text raus oder sowas. Das kannst du alles dort drin machen. Und es geht relativ nice. Und du kannst es auch konvertieren, zum Beispiel irgendwie ein, weiß ich nicht, ein PDF zu irgendwas anderes machen, welche anderen PDFs zusammenfügen und sowas. Und ja, das ist ganz nice. Kann ich
sehr schön. Selber hosten, immer gut.
Ja, selber hosten geht auf jeden Fall. Irgendwie Version 2 machen sie es irgendwie mit AI-Shit oder so, so kannst du vielleicht auch bei Version 1 bleiben.
Nein.
Aber ich
so
meine, Neo-Vim. Die sagen Local First AI, das ist ja nicht so schlimm, wenn, aber kannst du leider den RAM nicht mehr bezahlen, den du brauchst dafür.
Musst es also doch in der Cloud hosten, direkt. Mhm. Mhm. Für alle gleich. Vielleicht hilft NeoVim ja dabei.
NeoVim, auf jeden Fall. Das ist ein von meinen Picks. Das habe ich wiedergefunden, dass ich das in meiner Config hatte, nachdem ich die Config woanders hin umziehen sollte. Und ich wollte herausfinden, was diese ganzen Plugins eigentlich überhaupt tun. Und das, muss ich sagen, ist eins von meinen wichtigsten Plugins, jetzt wo ich das gesehen habe. Und zwar, das nennt sich NeoVim Ale. Und Ale steht hier für Asynchronous Linter Engine oder Lint Engine. Und das ist ein Plugin, wenn du schreibst, wenn du irgendwie eine Programmiersprache schreibst, dann zeigt er dir direkt an, wenn du irgendwo einen Syntaxfehler hast in deinem Vim. Und das ist nice. Kann ich, bin ich sehr begeistert, dass es das alles gemacht hat. Und es zeigst du rechts darunter an. Also es ist nicht irgendwo dann komisch versteckt in deiner Statusbar, sondern es zeigst quasi direkt daneben an. Ja, das war quasi mein Pick. Wenn ihr sowas braucht, gut, könnt ihr es nehmen.
Genau. Was weiß ich nicht, ob man das auch braucht, aber vielleicht hat ja der ein oder andere so AirPods und will die auch unter Android und oder Linux verwenden. Und dafür gibt's LibrePods. Genau. Also könnt ihr euch mal angucken. Blöderweise muss man ein geroutetes Device haben, wenn man es auf Android haben will. Unter Linux habe ich mir jetzt das noch nicht angeguckt, aber da wird wohl auch ein neuer Maintainer für den Port gesucht. Aber auf jeden Fall eine super Idee zu sagen, okay, das, was die AirPods da eben noch so alles haben, dass man eben diese Steuerung hat, dass sie in den ganz abgeschotteten Modus gehen, dass sie dir sagen, wie viel Batteriestatus sie haben oder in den, also wirklich Noise Cancellation oder Transparency Modus, was man bei einem Druck rechts, links, was das alles auslösen kann, diese ganzen Dinge zu haben und zu benutzen zu können, auch unter Android oder Linux. Ja, wäre interessant, wer so Geräte hat, kann sich da mal LibrePods angucken. So, One Folder App.
Ja. Genau, immer wieder auf der Suche danach, wie man effizient und übersichtlich Bilder sortieren kann, bin ich auf die OneFolder-App gestoßen, was ein Open-Source-Projekt ist, was genau das mit einem schlanken UI und plattformübergreifend und mit einem coolen Ansatz fürs Metadatenmanagement realisiert. Der Ansatz ist nämlich, die Sachen alle in die Dateien zu schreiben. Ist immer so ein strittiges Thema. Soll man die Daten unverändert lassen oder soll man sie ergänzen, damit man nicht noch eine externe Datenbank pflegen muss und die Sachen vor allem auch pflegbar sind mit anderen Tools? Ist ein Hin und Her dazwischen. Die entscheiden sich dafür, das in die Metadaten der Dateien reinzuschreiben und sich selbst damit sozusagen transitiv zu sehen. Also sie sagen selber, deine Metadaten sollen auch noch da sein, wenn so ein Folder-App irgendwann mal nicht mehr tut oder nicht mehr dein präferiertes Tool ist, sondern du dann mit irgendwas anderem da auf deinen Datenbestand operieren willst. Ja, hatten die Duplication, also man kann sich Duplikate anzeigen lassen, ist fix, funktioniert für, ich habe es auf allen drei Plattformen jetzt schon installiert und benutzt. Ja, ist ein Blick wert.
Ja, okay, cool. Nice. Schauen wir uns mal an.
Braucht man denn immer noch Immig?
Ja.
Ach, Immig
ist die Web-Applikation oder das Server-Tool, wo du deine Handys, deine Mobile-Devices, das Foto, die du machst, hinschieben lässt. Immig ersetzt wirklich das, was dir Google Fotos oder Apple iCloud-Bilder bietet. Das macht Immig. Und das hier, du könntest natürlich einen ganz anderen Weg nehmen und sagen, ich sync gar nicht mehr in irgendeine Cloud, sondern ich lasse die Nextcloud-App auf Nextcloud meine Bilder schieben und am PC gucke ich sie mir damit und sortiere ich sie mit OneFolder. Aber dann hast du es entkoppelt. Das ist ein bisschen der Nachteil dabei. Also die...
Also ich habe einfach nicht sortiert jetzt. Das ist ein Problem.
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie eine Portion Bilder und die sind alle bei meinem Fotoprism drin. Und das ist nice eigentlich.
Eben, Photoprism hilft dir ja auch wunderbar dabei.
Ja. Aber ich sortiere auch nichts mehr, sondern, also das Einzige, was ich mache, ist löschen. Vielleicht. Ja. Aber doch nicht, also ich mache da ja nicht rum oder so, ich mache da ja nicht. Da sieht man jetzt ein Gesicht von der Person oder so. Das findet er ab und zu selber, aber eher so, okay, das war zu dem Zeitpunkt ungefähr dort und dann findest du quasi alles und guckst dann dadurch oder so ungefähr. Also vielleicht bin ich da auch zu wenig Purist oder so, zu wenig OCD, um das dann noch krasser zu machen. Und da jetzt irgendwelche Metadaten zu diesen einzelnen 1000 Millionen Bilder, die ich habe, hinzuzufügen. Wie viel sind das hier? 60.000 Bilder. Fange ich doch hier nicht an jetzt.
Wow, irgendwie, das ist ordentlich.
Wie was jetzt zu tun? 5.500 Videos.
Das ist mit den Metadaten, das ist halt, wie man es haben möchte. Also niemand zwingt dich bei OneFolder, die zu nutzen. Es macht Sachen sicherlich, wenn du deine Bibliothek damit versorgst.
Ja, ich finde es tatsächlich auch cool, wenn quasi alle einfach immer die Metadaten benutzen würden. Aber die Frage ist halt, wie gut das funktioniert. Bestimmt gibt es dann wieder irgendwelcher Kram, der da nicht funktioniert. Irgendwelche, ich weiß nicht genau, wenn du jetzt irgendwelche Raster oder sowas ablegen willst von irgendwelchen Informationen, wo jetzt das Gesicht ist.
Ja.
Ich weiß nicht genau, kann er das vielleicht auch, aber gibt bestimmt dann wieder irgendwelche anderen Sachen, wo es dann wieder nicht tut und so. Aber grundsätzlich ja, warum nicht? Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du dazu machen. Ich glaube, PhotoPrism legt da irgendwo JSON-Files ab daneben. Finde ich auch in Ordnung, wenn du es wirklich dann nochmal brauchst. Aber ja.
Gut, dann kannst du noch deine Karakeep-App vorstellen und dann sind wir auch schon.
Ja, genau. Ich habe da 100% schon mal drüber geredet. Ich habe es heute mal wieder gefunden.
Kurz Disclaimer, auch wenn der Name relativ nah ist, Karakun hat da wirklich nichts mit zu tun.
Was ist ein, was ist ein Karakun?
Das ist Gott, ja.
Die Firma, für die ich arbeite, Oscar. Die ich gegründet habe.
Ist in Ordnung, das habe ich gewusst. Ich wollte dich nur testen.
ob du getriggert wirst. Hat funktioniert, zum Glück. Das heißt, du arbeitest da immer noch.
Ja, so sieht's aus.
Genau, Karakeep war ehemals Horde, deswegen habe ich so zugeschrieben. Die Horde-App ist eine Bookmarking-App, also wo du quasi den ganzen Bookmarks reinlädst und dann kannst du die durchsuchen. Hab mir das immer gewünscht. Ich habe das vorher als Container gehabt, die Horde-App als Container, und dann habe ich wieder darüber nachgedacht, so, oh fuck, ja, alle Container werden quasi gehackt die ganze Zeit, weil du die nicht richtig updatest. Und deswegen habe ich jetzt mir angeschaut, wie es aktuell aussieht unter NixOS, und es gibt für Karakeep ein NixOS-Modul, wo du einfach sagen kannst, enable, und dann macht es all diese Sachen. Und das habe ich jetzt mal migriert, beziehungsweise migriert es in weggeworfen und neu gemacht. Habe mich da nicht mit auseinandergesetzt, habe dann nochmal alle meine Bookmarks reingeworfen, importiert. Das hat alles super funktioniert. Er hat auch keine Probleme gehabt mit 17.000 Bookmarks oder was ich da gerade habe. Und ja, jetzt ist er gerade dabei, die alle zu scrapen und da irgendwie Screenshots zu machen und den Text darunter zu laden. Das ist ja genau das, was ich haben wollte. Deswegen sieht nice aus gerade. Jetzt muss ich noch warten, bis fertig ist. Und ja, cool. Die Prämisse ist quasi, da nicht keine Angst haben zu müssen, dass diese Informationen verloren gehen. Ja, dass diese Daten von diesen Webseiten, dass ich die immer noch durchsuchen kann, dass ich die immer noch wiederfinde und dass irgendwas davon noch gibt. Und dass ich selber auch wiederfinde, was ich eigentlich immer gebookmarkt habe. Zum Beispiel bei diesen Bookmarks, der macht dann auch so eine der nimmt die Tags von deinem ursprünglichen Text mit, und da steht drin, dass ich nur fürs Radio mindestens 2000 Bookmarks gemacht habe jetzt in der letzten Zeit, also seit Anfang der Zeit eigentlich. Und das ist witzig, also funktioniert jetzt ziemlich gut eigentlich.
Cool. Hast du die Apps mal probiert?
Ich habe gerade das Firefox-Plugin und es funktioniert.
Mhm.
Aber die Apps habe ich also nicht getestet. Gibt es da irgendwie von Android irgendwas?
Gab's schon, oder? Ja, es gibt Android, Google Play und App Store. Da muss ich das mal ausprobieren. Mhm. Weil ich fände total fancy, wenn es was gäbe, was ich über den Teilen mit Dialog benutzen kann.
Okay.
Dass ich einen Link dahin schicken kann, wie ich das an Leute, mit denen ich chatte, schicke.
Okay, ja. Ja, muss gucken, keine Ahnung. Was ich ganz spannend fand, ist, es kann auch so automatisches Tagging mit AI, und halt, du kannst dir da aussuchen, wie er AI macht, also ob das jetzt quasi ein lokales Modell ist oder ob du irgendwas anderes benutzt, und das würde ich auf jeden Fall mal testen. Kannst halt auch ein relativ kleines Modell nehmen, weil er quasi nicht viel vorhat, er hat nicht viel zu tun, außer jetzt diese Webseite zu sagen, worum es da ungefähr geht, und ich glaube, das könnte funktionieren, ja, also Tagging von bestehendem Zeug, das ist was, wo diese Sprachmodelle relativ gut sind. Und das, wie gesagt, ich teste das mal aus.
Gut.
Ja,
dann sind wir durch, oder?
Dann würde ich sagen, oder?
Kommt nur noch dieser Hinweis-Blog, wo wir, glaube ich, schon in der Sendung 2-3 Mal drauf hingewiesen haben, was so nach Weihnachten passiert. Ihr wisst es, glaube ich, wo wir uns zwischen den Jahren aufhalten werden, nämlich auf dem Kongress. Und ja, es gibt nur einen Kongress, nämlich den 39C3. In Hamburg wieder. Und ja, wir gucken mal, dass wir wieder ein Hörertreffen hinkriegen. Wir werden guckt auf unser Mastodon. Da werden wir das hoffentlich rechtzeitig ankündigen.
Im Gegensatz zu heute.
Genau, wo wir uns dann befinden. Und es wird auch eine Live-Sendung geben. Ich glaube, da haben wir schon einen Termin. Ich glaube, 29. Ja, könnt ihr zumindest am Podcast-Tisch mit zuhören, wenn ihr wollt. Ist es wieder nur irgendwie 1,5 Stunden oder sowas. Also wir müssen uns da sehr
schnell
kurz fassen.
Ja, das wird tricky, hey.
Ja, kommt vorbei, sagt hi oder snatcht uns irgendwie unterwegs. Wir werden sicher wieder ein paar Aufkleber und so dabei haben. Und ansonsten, ja, sagt Bescheid. Dann treffen wir uns irgendwo, haben ein paar Gespräche und mal gucken. Hoffe, wird ein wie immer cooler Kongress. Wir haben schon vor der Sendung gesagt, wir müssen mal ein bisschen wir an unserer Infrastruktur rumhacken. Also zumindest Markus, wenn er denn die Zeit findet. wir gucken mal. Also wenn ihr auch da Lust habt, uns irgendwie zu unterstützen, könnt ihr euch auch gerne melden. Und Markus hat auch noch ein Announcement. Der will auch noch auf eine andere Veranstaltung gehen.
Ja, es gibt keine andere Veranstaltung, was ist das?
Nein, nicht parallel, nicht zeitgleich. So, okay. Genau. Es gibt ein Leben nach dem Kongress, auch wenn es sich vor dem Kongress nie so anfühlt. Aber es gibt es und dementsprechend habe ich schon geplant, dass ich endlich mal bei der FOSDEM vorbeischauen werde. Habe ich schon lange mal auf der Liste und es sieht recht gut aus, dass ich da Ende Januar dann dabei sein werde, in Brüssel.
Genau, die ist in Brüssel.
Wenn jemand von euch da ist, sagt gerne Bescheid. Können wir gerne einen persönlichen Austausch.
Ein persönliches Gespräch.
Genau. Anstreben. Sehr gut.
Auch die FOSDEM immer eine Reise wert, definitiv. Und ja, auch da gucken wir mal, dass wir mit Flyern, mit Aufklebern vor Ort sind. Also könnt ihr euch auch gerne oder könnt gerne.
Kommst du auch zur FOSDEM?
Ich weiß es noch nicht. Ich bin so viele Termine. Aber ja, ich würde gerne mal wieder zur FOSDEM. Ich war jetzt die letzten 4 Jahre, 5 Jahre nicht. Also es wäre mal wieder Zeit.
Ja.
Noch ganz kurz Nachtrag zu diesem Karakeep. Ich habe jetzt die App installiert und du kannst in diese App reinteilen. Also es macht das, was du dir wünschst.
Top.
Probier's halt
mal. Sag ich mal. Top, top.
Wunderbar. Haben wir das auch geklärt. Und wie gesagt, ihr Hörer, sagt Bescheid, wenn ihr auch auf einem Kongress, auf einer der Veranstaltungen seid. Wie gesagt, wir werden nächstes Jahr bestimmt auch noch ein paar andere besuchen. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch eine tolle Weihnachtszeit wünsche. Kommt gut durch die Jahre. Nee, kommt gut durch die Zeit zwischen den Jahren auf jeden Fall. Genau, habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Vielleicht tolle Technik-Gadgets, das haben wir diesmal gar nicht gemacht. Ne?
Oh nein, wir haben gar keine.
Mist. Aber wäre jetzt eh zu kurzfristig gewesen, also bis die Sendung veröffentlicht ist, hätte das sowieso nicht mehr gereicht bis unter den Baum. Von dem her könnt ihr uns hinterher erzählen und wir erzählen euch auch hinterher, was wir vielleicht Cooles bekommen haben. Und ja, dann hören wir uns zur Kongresssendung und genau, ich wünsche euch bis dahin, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß
am Gerät.
Und wir sehen uns noch einmal mindestens in diesem Jahr genau zur Kongresssendung. Also bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.